Die Busfahrt geht nach Österreich. Servus miteinander. Du bist in Besenwagen Linie 400 eingestiegen und unser heutiges Ziel ist der Mondsee in Oberösterreich. Auf dem Weg dorthin werden wir allerdings angehalten. Unser Armaturenbrett wird von Kommissären untersucht. Glücklicherweise dürfen wir weiterfahren mit der Info, dass unser Tacho nächstes Jahr zu groß sein könnte. Gerade haben wir erst den sechsten Gang und das Go-Kart-Lenkrad wieder abgebaut, nur um festzustellen, dass wir es hätten weiterfahren können. Also lassen wir den Tacho mit der 300 erstmal wieder dran. Um Sicherheit sorgt sich halt hier wieder mal nur die Polizei. Somit kannst du dich aber entspannt zurücklehnen. Danke fürs Einsteigen in den gelben Bus. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein ist Paul Voss.
Und meine Andi Stauf.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Basti, kannst du dich noch daran erinnern, dass ich vor ein paar Folgen erwähnt habe, dass ich neue Flaschenhalter brauche? Ein Freund von mir hat das dann im Internet gesucht und Flaschenhalter eingegeben und ihm werden jetzt überall Flaschenhalter in verschiedensten Kategorien als Werbung angezeigt. Fürs Fahrrad natürlich, im Auto, aber auch am Kinderwagen.
Ja, klassische Upgrade-Monster. Die Werbeindustrie, die nennt das personalisierte Werbung. Aber eigentlich ist psychologische Kriegsführung gegen dein Sparkonto. Die Algorithmen wissen nämlich ganz genau, wo deine Schwachstellen als Radsportler liegen.
Ja, ich erinnere mich dunkel daran. Das nervte einfach nur. Man wird permanent in Versuchung geführt.
Ja, und unter anderem deshalb ist unser heutiger Partner NordVPN so gut. Es gibt natürlich alle Basics, die so ein VPN kann, aber NordVPN hat auch noch ein anderes Feature, nämlich den Bedrohungsschutz. Der blockiert Tracker, Malware, lästige Pop-ups und der beste Nebeneffekt für dich, du bekommst dadurch wesentlich weniger personalisierte Werbung.
An der Stelle würden manche bestimmt sagen, lieber sehe ich Werbung für geile Fahrradteile als für Waschmittel.
Ja gut, klingt logisch, ist aber halt eine Falle. Weniger personalisierte Werbung bedeutet für dich nämlich auch, dass im Hintergrund keine Datenprofile mehr über dich erstellt werden. Niemand trackt deine Routen, deine Fitnessdaten oder deine Kaufkraft. Wenn du stattdessen nur noch stinknormale Standardwerbung siehst, weiß die Anzeige nicht, wer du bist. Der Algorithmus kann deine Schwachstelle nicht für Carbon, Aerosocken oder was anderes schamlos ausnutzen. Weniger personalisierte Werbung bedeutet weniger FOMO, digitaler Windschatten für deine Privatsphäre und am Ende schont es deinen Geldbeutel.
Das sind mal echte Marginal Gains für den Kopf und Konto. Gefällt mir.
Ganz genau. Wenn du dir auch digitale Privatsphäre beim Surfen zurückholen willst, geh einfach auf nordvpn.com/besenwagen. Da gibt es nämlich einen fetten Rabatt auf das 2-Jahres-Paket und noch ein paar extra Monate obendrauf.
Dank der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie könnt ihr das Ganze auch mal absolut risikofrei testen. Den Link packen wir euch in die Shownotes, also Kette rechts und weiter geht's mit der Folge.
Gute
Folge 400 vergessen, oder? Also ich habe ja heute erst, da ein Podcast ausgefallen ist zwischendrin, würde das auch immer noch stimmen, aber Andi sagt, war letzte Woche.
War letzte Woche.
Wie auch immer, ja, 400 ist immer an der Stelle.
Jetzt nachträglich und es wird ein bisschen mit Hilfe, aber auch nur 400. Ne? Ein paar Besenwagen. Folgen Besenwagen FAM und zwei Gravel-Podcast-Folgen oder drei schon, die da noch mit reinspielen, aber ja, das Imperium wächst.
400.
Da gab es übrigens letztens auf LinkedIn, ich weiß nicht, ob ihr es auch mitbekommen habt, so ein Artikel zu irgendwie, wie sich Medienunternehmen oder halt sowas wie wir, so Podcasts oder Leute quasi mehrere Kanäle zusammenfassen und da wurden wir als Beispiel genannt, wie wir quasi...
Wirklich?
Ja, wie wir uns quasi diversifizieren.
Was?
Auch
bei was?
Visionär. Visionär.
Visionär. Und da dachte ich so, ja, klar, das war der Plan.
Auf jeden Fall. Ja. Wir wurden auch, es wurde mir heute aus Belgien zugetragen, in einem der größten belgischen Radsport-Podcasts. Jetzt haben wir Shoutout gekriegt gerade. Aber einfach nur ganz normal wegen Lennart Jasch-Folge und andere Podcasts recherchieren halt auch bei uns, so wie wir auch bei anderen Podcasts.
Ey, aber jetzt mal ganz kurz. Das heißt, als wir mit Lennart gesprochen haben, wusste er ja schon ganz genau, dass er Profi wird, oder?
Ja, klar, oder? Also.
Haben wir auch nicht aus ihm rauspressen wollen.
Ja.
Ist ja auch nicht seine Aufgabe, das zu verkünden. Aber herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an der Stelle. Ist er jetzt auch schon direkt im Einsatz.
Ja. Ja, gerade schon gesagt, Besenwagen FAM fällt aus die Woche. Leider erneut technische Probleme aufgetreten, diesmal unlösbar leider. Bisschen blöd, weil Giro der Frauen nachbesprochen wurde und der extrem spannend war. Da dann auch von unserer Seite aus jetzt offiziell herzlichen Glückwunsch Antonia Niedermayer. Das war extrem krass und cool zuzuschauen, schon den ganzen Giro über, aber vor allem natürlich die letzte Etappe. Solo das Heft des Handels in die Hand genommen, haben sich noch ein paar dazu gesellt und kurzzeitig GC Race Lead virtuell übernommen. Demi Vollering aber unschlagbar gewesen und dann aber noch eben von Platz 3 auf Platz 2 GC verbessert. Und das mit einer absolut, weiß ich nicht, unbeeindruckten Lässigkeit. Es wurde auch in internationalen Medien schon öfters da angesprochen, dass sie komplettes Pokerface hat. Also sie ist wirklich immer in den Bergankünften auch oder die Berge hoch in sehr, sehr kleinen Spitzengruppen mitgefahren. Und sie sah aus, als würde sie eigentlich nur spazieren fahren mit den anderen. Aber ich glaube, die Mutter hat das dann in irgendeinem Interview aufgelöst, wo sie meinte, so Antonia hat früher Ballett gemacht und hat da beigebracht bekommen, keine Miene zu verziehen, auch wenn es weh tut. Und dass sie denkt, dass es daher vielleicht kommt. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, sollten alle nochmal ins Ballett gehen oder alle Jugendfahrer dahin schicken.
Es ist sehr viel passiert jetzt hier diese Woche. Es ist ja zwischenzeitlich mal so gewesen, dass Themen ein bisschen rar waren, aber heute ist so eine Folge, wo wir Themen streichen müssen. Sonst wird es zu lang und wir haben noch einen Gast. Talsa Taff war, ich habe auch ein bisschen Livestream geguckt, auch wenn es mitten in der Nacht war, weil ich auf Rock am Ring war und erst um 4 im Bett und da konnte ich Talsa Taff Livestream gucken. War geil anzuschauen. Diesmal hatten wir Kempten und Racing Circle dabei, also zwei deutsche Akteure. Und ich wollte eigentlich von beiden Seiten mal so ein bisschen wissen, wie es war. Ich habe auch Voicemails. Wir verlagern das aber in nächste Woche. Ich habe es schon in die Karte reingeschrieben, also wir werden es nicht vergessen. Drückt mir und uns die Daumen.
Aber da vorweg, ja. Das Wichtigste ist schon mal, Gravel-Athlet auf Gravel-Fahrrad gewinnt das wichtigste US-amerikanische Crit. Mehr dazu nächste Woche, aber finde ich auf jeden Fall witzig. Hast du mitbekommen? Basti, du hast es doch geschaut.
Ja, aber hat nicht Dario Raps gewonnen?
Nein. Also
komplett?
Es gibt dieses eine Crit da von denen, das hat Matt Wilson, auch ein Scott-Athlet auf einem Gravelrad mit Straßenlaufrädern, Monokettenblatt gewonnen. Mit
32 Zoll-Laufrädern auch, oder?
Ja, war ja diesen letzten Tag oder was? Nee.
Kann sein,
jetzt reden wir ja doch drüber.
Nee, das schieben wir, aber das fand ich auf jeden Fall witzig, als ich es gelesen habe.
Ja. Ich mache jetzt hier mal wieder die Bluetooth-Dose an und spiele Feedback letzte Folge Orkan ein.
Ich höre gerade eure Folge mit dem Tim und da geht es um Grevenbroich oder was heißt es, Grevenbroich? Korrekterweise muss es Grevenbroich heißen. Das ist ein Dehnungszeichen. Du hast es schon richtig gesagt in der Folge. Wenn du den Wikipedia-Artikel dazu suchst, Dehnungszeichen, findest du die Erklärung. Meines Wissens kommt es da aus dem Niederländischen. Und deshalb gibt es das auch in der Region, in der Grenze. Deshalb heißt es auch Strahlen und nicht Strählen. Und Raren und nicht Rären und Troisdorf und sonst was. Das ist die korrekte Aussprache, aber weil Horst Schlemmer das so popularisiert hat, versuchen immer alle Leute zu erzählen, dass es Grevenbroich heißt, das ist aber Goldschblatt. In dem Sinne, schönen Gruß aus Berlin.
Ja, wissen wir jetzt nämlich auch die Herkunft und Horst Schlemmer hat das ja nicht unabsichtlich so benutzt. Also Andi ist sich auch sicher, sehr viele Leute in diesem Bereich sagen auch einfach Broich.
Na klar.
Die haben Wikipedia nämlich noch nicht gelesen.
Wird ja auch so geschrieben.
Ganz aber einfach.
Herr Schlemmer vor Bundeskanzler, sage ich ja noch. Okay,
weiter. Ja. Ja, was ist noch so passiert? Feedback letzte Folge noch Südtirol. Also hier so Grevenbroich haben wir ziemlich viel Feedback bekommen. Südtirol auch mehreres Feedback bekommen. Ich habe dann auch den Geschichten aus der Geschichte Podcast dazu gehört, der mir zugeschickt wurde. Mehrere Leute haben auch, also die auch dort irgendwie ansässig sind, haben uns geschrieben. Vielleicht eine ganz kurze, fundiertere Zusammenfassung als letztes Mal. 1919 wurde Tirol erst geteilt, Nord- und Südtirol. also im Ausgang des Ersten Weltkriegs, wurde Südtirol dann den Italienern zugesprochen. Seitdem ist es erst zum ersten Mal nicht mehr im österreichischen Machtverhältnissen. Das Ganze auch über eine ganz wilde Abrede hinterm Rücken von den Österreich-Ungarn und so weiter. Also Geschichten aus der Geschichte, Folge 203. Wer Bock hat, hört sich das an. Und dann war man nur ganz kurz in Italien, bis natürlich der Zweite Weltkrieg ausbrach und Hitler und Mussolini dann geschachert haben. Und es gab dann 1939 die sogenannte Option. Und da musste man sich als Bewohner dieses Gebiets aussuchen, ob man Italiener sein will oder Deutscher. Und wenn man nicht Italiener sein wollte, dann musste man auch aussiedeln nach Deutschland. Und ab da wurde das dann in Italien sehr hart durchgedrückt, dass eben italienische Ortsnamen, italienische Schule, kein Deutsch mehr und so weiter. Also Mainland Italiener wurden dorthin gesiedelt und so weiter. Es gab Widerstand, es gab Widerstandsgruppen, es gab Anschläge und so weiter. Deswegen eine relativ bewegte, sehr junge Geschichte. Radsportlich sehr interessant, also verwebt sich das ein bisschen, die Interessen. Ich finde es super interessant. Ne? Wer Bock hat, kann sich das echt mal reinziehen. Geschichte auch gar nicht so uninteressant teilweise.
Aber wurde dann ja auch jetzt zum Teil revidiert, ne? Weil jetzt ist ja überall deutsche Ortsnamen. Und
ja, weil es eben so eine, Mischung, Geschichte hat und die Leute ja natürlich auch diese Heritage jetzt, wo nicht mehr Faschismus ist, ja, pflegen und pflegen dürfen.
Touristen.
So wie auf Mallorca, ne?
Ja, genau.
Ja, nein, nein. Ja, ja, was ist hier? Ist auf der Autobahn auch eine lustige Geschichte oder ja, kommt das in den Radsportteil später?
Ja, in Südtirol kurzzeitig, bin da durchgefahren und war relativ viel mit dem Auto unterwegs in letzter Zeit und auch längere Strecken. Und bevor wir jetzt hier über den Profi-Radsport reden, würde ich dann nochmal den Lifestyle-Radsport-Themenblock anschneiden, auf den ich ja so als Ex-Profi immer von oben herab gucke. Nee, Quatsch, den ich ja so als nicht mehr ja, Radfahrer, würde ich eher
das
sagen.
Das ist kein Quatsch.
Das habe ich extra einfließen lassen, diesen Satz.
Ist ja auch so ein bisschen eine
ich
Rolle.
Ich beobachte das ja mit Spannung, wie sich das alles so entwickelt. Und mir ist eine Sache aufgefallen und ich wollte euch dazu jetzt mal fragen, wie ihr das seht. Wie prollig ist es eigentlich, sich so ein 15.000 Euro Rad noch auf seinen fette Karre hinten drauf zu schnallen?
Was ist fette
mir aufgefallen.
Karre?
Ja, so ein teures Auto und dann am besten noch ein sehr, ja, sehr teures denn? Fahrrad hinten drauf. Hm?
Ja, also
sagen wir mal ein Auto, was so um die 100.000 Euro kostet, Paul. Ich weiß ja nicht, was für dich ein teures
ja,
Auto
nee,
ist.
Nee, aber, Andi, aber guck mal, zum Beispiel
alles größer als ein Golf.
Nee, da möchte ich gerade kurz kategorisieren, weil wir beide sind ja auch Fan einer schwedischen Automarke und eventuell bewegen wir diese Fahrzeuge auch. Und die kosten, wenn man Pech hat, auch in der Region. Und ist das auch prollig, wenn da so ein Fahrrad drauf ist? Oder muss es ein deutsches Fabrikat sein?
Nee, das
fahren
nur Lehrer und wir.
Und wir. Oder muss es, Funny Fact, ne? Das fahren echt viele Radprofis. Also mir fallen gerade noch 4, 5 andere ein, die auch das gleiche Auto fahren wie ich. oder wie Andi. Aber, oder muss es ein deutsches Fabrikat sein aus der Nähe von Stuttgart? Weißt du, also da muss man schon unterscheiden, weil das ist...
Ja, aber denkt ihr, das ist überhaupt irgendwie so ein beabsichtigtes Statement, das Fahrrad da außen dran
ja,
zu machen?
Doch.
Ich finde es ja eher
doch,
so...
Ich glaube schon.
Das ist ja eher so eine...
Ich glaube manchmal schon.
Unverschämt mit dem Fahrrad gegenüber.
Ich habe verschiedene Setups gesehen. Ne? Also es fährt ja kaum noch jemand mit dem Fahrrad auf dem Dach. Ne? Man hat ja jetzt immer so hinten auf der Anhängerkupplung eigentlich diese Dinger drauf. Und dann natürlich die Vans gibt's ja auch noch, ne, die dann hinten so immer drei Fahrräder direkt drauf haben. Aber so eher so Coupé-mäßig Sportwagen und dann noch so ein fettes Teil hinten, also fette Karre, also ein fettes, an der fetten Karre noch eine fette Karre quasi. Man könnte, ja, das habe ich nämlich auch gesehen, ist ja auch ganz schlicht halten und das Fahrrad einfach einpacken.
Wer sein Rad liebt, der hat das im Auto, sag ich.
Ja, also ich meine, ja. Ja, also, nee, Andi, ich weiß schon, was du meinst. Ich würde sagen, das kommt echt stark aufs Auto an. Wenn es jetzt bestimmte Fabrikate im bestimmten Preisbereich, würde ich sagen, das ist einfach aus Praktikabilität,
okay, also,
weil die sehr viele Kinder haben oder irgendwie Hunde noch.
Und, ja, aber da habe ich eine andere Meinung zu, Paul.
Okay.
Also,
ja, du hast
es geht nur Fahrrad oder Familie. Es geht nur Fahrrad oder Familie. Ja, das Fahrrad wird eingepackt und wenn das nicht mehr reinpasst, dann muss entweder die Familie zu Hause bleiben oder das Fahrrad. Okay. Das ist nur meine persönliche Meinung dazu. Aber ja,
der hat jetzt eine private Frage an dich, die wir aber off-record irgendwie dann mal klären, weil du bist ja auf jeden Fall auch in einem Zwiespalt dann. Aber
wieso? Als ob der das Fahrrad dann mitnehmen würde. Oder dann wieder.
Oder dann wieder. Nee, aber bei Andi weiß ich ja, dass er das Fahrrad auch alleine nicht nur mit hat. Aber ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also aus Amerika bin ich ja gewohnt, dass du das größte Auto hast, ein Pickup, also Autos, wo die ganze Ladefläche frei ist oder wo du siehst, dass der Kofferraum, dass da einfach nichts drin ist und dann hast du hinten noch vier Räder drauf. auf einer Länge wie ein Kleinwagen bei uns in Deutschland. Das kenne ich nur. Aber ja.
Ja, also, keine Ahnung. Also, ja, in ich Porsche muss das Fahrrad reinpacken, meinst du damit?
Na, ich pack's rein. Also,
jetzt zieh mal ein Fazit bitte aus deiner Beobachtung.
Also es hängt quasi von der Automarke ab und dann wie teuer das Fahrrad genau ist. Kann ich ein billiges Fahrrad? Kann ich so ein Canyon oder Rose hinten auf ein Porsche? Mercedes AMG oder was machen?
Ja, das passt ja zusammen.
Das wäre schon mal gut.
Ich finde, das passt zusammen. Ja, keine Ahnung.
Kann man ja auch nicht mehr sagen, ne? Also ja, top ausgestattet aber sind das ja auch keine billigen Räder mehr.
Ja, wo wir gerade bei Autofahrten sind, habe ich auch ganz kurz einfach erzählen. Ich bin auch irgendwie heute in Südfrankreich angekommen zum Urlaub und musste auch ein bisschen Auto fahren und sind unter anderem heute den Col de Lombarda, heißt er, glaube ich, gefahren. Da sind auch sehr viele mit Fahrrad hochgefahren und das waren keine Lifestyle-Radfahrer oder Radfahrerinnen. Da waren noch so richtige Schweinehunde. So ohne Helm, Helm vorne am Lenker, dann so Piratentuch auf, ja. Socke auch wirklich gerade aus dem Schuh raus, aber auch nur minimal. Lenkradtasche und so wirklich Trikot, wenn du Riegel reinpackst, schleift auf Hinterrad. Weißt du?
Es geht nicht um Außenwirkung.
Voll geil. Und die haben, dieser Anstieg ist eklig lang. So auf 2,4 ist das, wenn man oben ist. Es ist so Isola 2000, ist dann auf der anderen Seite quasi. Und Nizza dann. Und krass. Die habe ich lange nicht mehr gesehen, diesen Schlag von Radfahrern.
So in Südeuropa, es gibt halt auch noch so voll viel Felgenbremse und so. Und das sind aber gepflegte Räder und Leute, die richtig viel fahren. Ja. Und irgendwie ist es nicht so, dieser New-Radsport ist da noch gar nicht angekommen.
Da hat die Wade noch Struktur.
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Heute habe ich so viele Waden gesehen, wogegen meine klein aussehen würde. Und aber wieder auch ganz, ganz kurze Socken. Heute habe ich mal das Gefühl gehabt, ich habe eine schöne, kleine, zierliche Wade.
Nice. Ja, okay. Na gut, vielleicht kriegen wir dazu ja mal ein bisschen Feedback, welche Kombination von Auto- und Fahrradpreisklasse so durchgehen würden. Ja, oder ey,
wir machen das
Fahrrad
anonym.
Versteckt oder zu Hause lässt.
Schickt uns eure Setups, wir machen es anonym.
Ja. Genau, oder Fotos.
Wir präsentieren nächste Woche das beste Setup, wenn wir was Gutes kriegen.
Also ich bin kein Fan von Fahrrad außen am Auto. Also ich habe es jetzt auch komplett auseinandergebaut, um es in den Kofferraum reinzukriegen.
Aber dann, Laufradtaschen. Ich muss sagen, ab und zu, ich bin ja leider auch viel mit Auto unterwegs zu rennen, würde ich mir wünschen, ich könnte es draußen ranmachen. Sind auch so Rennen.
Ja, ich kann das aus Bequemlichkeit absolut verstehen, aber darum geht es ja nicht.
Okay. Schreibt mir voran, vielleicht verbietet die UCI das ja irgendwann auch noch.
Genau, ich habe es in der Einleitung schon malerisch angekündigt. Niemand ist sicher, Radhersteller nicht, Tachohersteller nicht, Schaltungsgruppenhersteller nicht, Rennfahrer erst recht nicht, die UCI hat neue Pläne angekündigt, Paul hat ein bisschen recherchiert.
Ja, genau, ich habe es mal so ein bisschen zusammengefasst, weil das ist echt relativ viel, aber so die relevantesten Dinge. Also, die Key Facts sind quasi, dass ab 1. Juli diesen Jahres sind Taschen an den Rennanzügen oder Trikots vorne nicht mehr erlaubt, außer für das Radio. Aber es gibt jetzt wohl einige Teams, die hatten schon links und rechts mehrere Taschen, wo die dann auch zum Teil Essen reingetan haben, wo du aber auch nicht mehr wirklich reingekommen bist. Wiederum Begründung, denke ich mal, warum die das gemacht haben, ist Aerodynamik. Also ich weiß, es gibt mittlerweile mehrere Tests dazu und im Gravel ist das auch ein großes Thema, dass schon viele zum Beispiel auch vorne sich die Trinkblase reinmachen, weil es halt einfach deine Aerodynamik verbessert. Ganz berühmt, ich glaube Frank Schleck, bei welcher Tour auch immer, irgendwann in 2000ern wurde disqualifiziert, glaube ich, nachträglich oder Zeitstrafe bekommen, weil er im letzten Zeitfahren da auch mit einem Camelback gefahren ist. Ich glaube, vorne oder hinten. Ich glaube, vorne war das sogar, was seine Aerodynamik verbessert hat. Also, das ist irgendwie was, was tatsächlich viel bringt und was man, was die UCI jetzt quasi untersagt, ja, ab dem 1. Juli.
Ja, man hat es jetzt auch wirklich vermehrt gesehen, so, ne? Also mindestens die Transponder, mindestens im Zeitfahren. Es war eigentlich im Zeitfahren immer oder sehr oft war es vorne im Skinsuit mit drin.
Ja. Es gibt mittlerweile auch
Transponder.
Es gibt ja zu Teamfunk und so weiter, ne?
Ja, also ja, Teamfunk ist weiterhin erlaubt.
Also Transponder ist ja am Fahrrad dran, ne?
Teamfunk ist weiterhin erlaubt. Es darf aber, glaube ich, nur eine Tasche sein. Es gibt jetzt zum Beispiel mittlerweile auch Unterhemden, wo du vorne Trinkflaschen reinmachen kannst, die werden im Gravel viel genutzt. Auch eine Sache, die ich schon überlegt habe, weil es tatsächlich einen relevanten Unterschied macht. Genau, eine andere Regelung, wo ich mich gewundert habe,
dass ich muss noch eine Studie dazu nachliefern, die das am besten verdeutlicht. Die ist vor ein paar Jahren rausgekommen, wo sich alle gefreut haben, dass rauskam, dass ein Bierbauch aerodynamischer ist, als dünn zu sein. Das ist nämlich der Sinn dahinter.
Ja.
Die Wissenschaft.
Einfach mehr essen oder mehr Bier trinken. Also, und dann ab 1. Juli kommt eine neue Regeländerung, wo ich mich gewundert habe, dass die noch nicht existiert. Und zwar müssen ab dann die letzten 200 Meter geradeaus sein bei Sprintankünften. Ich glaube, darum ist es begrenzt. Ohne Mist, ich dachte, das wäre schon längst eine Regel. Also das heißt quasi auch, dass ab der Tour...
Da bist du wohl vom gesunden Menschenverstand ausgegangen.
Ja.
Fälschlicher.
Das gilt quasi schon ab der Tour und demzufolge sind natürlich alle Tour-Etappen auch dementsprechend schon ausgestattet. Aber das ist krass, dass das keine Regel
200 Meter sind auch nicht viel, ne?
Nee, jetzt aber
in dem Zusammenhang, meiner Meinung nach.
Nee, aber es ist krass, dass es bis jetzt gar nicht so war. Das ist einfach...
Ja, das war anders, nur das war nicht so konkret formuliert. Ne? Das sollte schon bei Sprintankünften möglichst geradeaus gehen. Also ich habe jetzt die genaue Formulierung, habe ich nicht auswendig gelernt, aber ich hatte auch gedacht, es gäbe da schon, also ich habe es auch nur gedacht, weil es gab die offensichtlich nicht. Aber interessanterweise die Zielankunft jetzt in Napoli beim Giro d'Italia, die ja sehr viel diskutiert wurde, die zum Beispiel würde damit noch klarkommen, weil da war die Zielgerade am Schluss nämlich noch 300 Meter lang. Also wir sind gespannt, aber ist ja schon mal ein Anfang. 200 Meter geradeaus. Ich weiß nicht, wie viele S-Kurven ich dieses Jahr schon gesehen habe auf der Zielgeraden. wenn die nicht mehr da sind, haben wir auch wahrscheinlich fairere Sprints demnächst und das ist ja im Interesse aller.
Genau. Dann gibt es eine Regeländerung, was die Fahrercomputer angeht. Und zwar soll ab 2028, also haben die Hersteller jetzt auch eine gewisse Zeit, irgendwie auch zu reagieren, die Computergröße reglementiert werden auf 126 x 71 mm. Das heißt, dass zum Beispiel der Wahoo Ace, der ganz große Computer von denen, halt nicht mehr geht, der wäre zu groß. Die Begründung ist auch interessant, wegen der kognitiven Belastung der Fahrer.
Screentime,
zu viel Screentime.
Geht mein Hammerhead noch, den ich jetzt bekommen habe?
Ja, der geht noch. Also es geht gut. Nur der Ace, der ist halt echt groß und ich glaube, da wären wir jetzt beim nächsten Schritt auch nicht mehr weit davon entfernt, ein Abspielgerät zu haben, um YouTube zu schauen während der Radrennen.
Ja.
Von daher ist das, glaube ich, nicht schlecht, die Größe zu limitieren dahingehend. Aber ich glaube, ich bin auch der Meinung, dass viele auf die kleineren Computer gehen, weil die so einen krassen Gewichtsunterschied machen. Also so ein kleiner gegenüber einem großen von mehreren 100 Gramm, wenn es schlecht läuft. Das ist, glaube ich, schon eher der Trend war.
Mehrere hundert.
Erst so ein ganz großer, so ein richtig großer und dann so ein ganz kleiner, da ist schon richtig, da redest du von irgendwas unter 100 Gramm und die großen liegen schon über 300.
Was wiegt das Ace-Ding? 300 nie im Leben, ich gucke.
Ja, während du guckst, kann ich mal weitererzählen, was noch geändert wird. Dann gelbe Kartensystem ab 2027 auch für Punkt 1 Rennen. Dachte ich auch schon, dass das gilt. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, da werden wir viele Distanzierungen sehen, oder, Andi?
Da wird's rumgehen. Ja, gerne. Also da ist natürlich die Frage, wie diese Rennen das nachhalten wollen. Ne? Da ist ja jetzt auch nicht immer eine Hubschrauberkamera dabei, wo man nachher nochmal sagen kann, guck mal hier, der ist da links, rechts rüber gefahren. Also da würde es wahrscheinlich mit den Voraussetzungen unfassbar viele gelbe Karten geben. Aber die Frage ist halt, wie kriegst du das durchgesetzt oder überprüft? Aber ist natürlich auch total richtig, dass man das in die unteren Rennen, oder was heißt unteren, Punkt 1 ist immer noch die niedrigste Kategorie für Profirennen. Dass es da dann auch zählt und auch übergreifend, macht ja durchaus Sinn. Ne? Also sonst hast du ja jemanden, der bei den 1.1 Rennen, sage ich mal, dreimal, viermal im Jahr einen komplett über den Haufen fährt und dann trotzdem der World Tour starten darf. Das macht tatsächlich mal Sinn. Also mit den Fahrradcomputern weiß ich jetzt nicht so genau, aber gut.
Also
die haben bestimmt einen durchdachten Plan dahinter.
209 Watt. Ja, Basti.
208 Gramm. Und,
aber interessant zum Beispiel zu den Fahrradcomputern fand ich ja auch, dass sie da selber gesagt haben, ja, nee, das haben wir jetzt nicht irgendwie getestet oder haben dazu Daten erhoben, so sondern das haben wir
einfach so gemacht. Einfach. Es war einfach so ein Geistesblitz.
Ja, dann gibt es Kalenderänderungen. Tour de Under, Männer und Frauen gleichzeitig auf gleicher Strecke. Welter startet eine Woche später, bliblablub, wegen WM. Ja, und ich glaube, was deshalb vom Frauen-Podcast auch, ne, Walter, der Frauen von Mai auf Ende September. Ja, genau, das sind so die Dinge. Und natürlich das Witzigste, wie immer, UCI gegen Swam geht in die nächste Runde.
Ich glaube, das haben klar, wir jetzt schon mehrmals gesprochen. Klar, habe ich doch schon angekündigt. Wird wieder Widerspruch eingelegt.
Ich habe da eine Änderung im Kalender, die ich ganz interessant finde. Und das hat man auch schon im Vorfeld jetzt gehört aus dem Veranstalterteam vom Rennen in Frankfurt, Eschborn-Frankfurt. Die ziehen jetzt nicht nur auf den 2. Mai im nächsten Jahr, sondern, glaube ich, generell auf das Wochenende nach Lüttich-Bastogne-Lüttich. Weil sie eben hoffen, dadurch ein attraktiveres Starterfeld zu bekommen. Weil sie vielleicht auch noch mehr Berge vor Frankfurt aufschütten wollen und dann eben das gleiche Fahrerfeld anziehen wollen, die jetzt auch schon bei den Ardennen-Klassikern dabei waren.
Aber da ist nichts weiter sonst gewesen, ne? Na, Lüttich ist Schluss eigentlich. So,
nee, oder? Da ist ja eigentlich dann immer die Pause und deswegen sind halt auch viele von diesen Fahrertypen am 1. Mai noch irgendwie in einer Rennpause zumindest oder schon wieder in irgendeinem Trainingslager. Und dann ist das Feld ja immer so ein Mischmasch aus so Fahrern, die jetzt nach den Kopfsteinpflasterrennen wieder zurück in den Rennbetrieb kommen und denen, die jetzt irgendwie eine Giro-Vorbereitung über Renntage machen und nicht über Trainingslager. Und da erhoffen sich die Veranstalter einfach so ein bisschen, ja, dass man vielleicht eben auch mal dann die großen Fahrer von Lüttich-Bastogne-Lüttich noch eine Woche später, ich meine, da gibt es ja auch eine Menge UCI-Punkte bei einem World Tour Eintagesrennen. Und dass dann da vielleicht eben auch ein Evenepoel, ein Pogacar und wie sie alle heißen, vielleicht auch mal in Frankfurt am Start stehen werden.
Ja,
aber dann würde ich jetzt schon sagen, irgendwie krasse, ist halt ein anderes Rennen, ist nicht mehr rund um den Henninger Turm im 1. Mai, aber so verändern sich auch die Rennkalender und so weiter. Ne?
Ja, also wenn es das Rennen dadurch noch wertiger macht, dann ist es ja erstmal eine guter Ansatz. Dann gibt es noch irgendwie eine interessante Entwicklung in Italien, und zwar das Team Vinizabu über die letzten, keine Ahnung, zwei Jahrzehnte oder wie viel auch immer, verschiedene Namen gehabt, ist ein Pro-Team und italienisches Pro-Team, und da der Teammanager oder Sprecherleiter Skinto noch jemand anderes, aber Skinto ist jetzt so der, ich glaube, bekannteste, zumindest war er für mich der bekannteste von den Zweien, wurden zu 5 Jahren gesperrt, weil Shinto, wurden 5 Jahre gesperrt, weil in dem Team das System Pay to Ride herrscht. Das heißt, Fahrer können sich in das Team einkaufen oder werden gar nicht bezahlt, und das wurde jetzt von Italienern aufgedeckt. Andi hat dazu noch ein, zwei mehr Infos, wie das aufgedeckt wurde.
Ja, man muss auch mal so grundsätzlich erklären, wie das jetzt so in den letzten Jahrzehnten da so
vonstatten ging. Ja, das können wir gleich machen. Andi, kann vielleicht mal kurz sagen,
wie das aufgeführt ist. Weil sowas Leute ja, glaube ich, jetzt, wenn man sich nicht ganz tief mit Radsport beschäftigt oder so mit U23 und so weiter, dann weiß man das gar nicht, dass das manchmal eben so in manchen Teams so gehandhabt wird. Selbst nachdem die UCI ein Mindestgehalt ab Pro Conti eingeführt hat. Ne?
Ja, also, da gibt es verschiedenste Modelle, um das zu umgehen. Ich habe mich wirklich gewundert, dass das jetzt so weit kommt, dass diese Praxis zumindest jetzt in dem Fall mal Konsequenzen nach sich gezogen hat. Das war wirklich ja, vielleicht in den letzten Jahren schon nicht mehr so oft, aber ich sag mal so vor 10 Jahren, glaube ich, gab es da schon noch viel mehr Beispiele als eben das Team Vinisabu oder Vorgänger, hieß ja Nero Sottoli oder Willie Tristina, Neri Sottoli hieß es, glaube ich, ne? Vini Fantini. Und die hatten 2021 auch nochmal einen positiven Epo-Doping-Fall in der Mannschaft. Und da hat dann angefangen, der italienische Verband und die italienische Polizei eben das Team zu untersuchen. Und im Zuge dieser Untersuchung kamen dann eben auch diese Praktiken von Pay-to-Ride raus. Und ja, das ist gerade so in dem Pro-Team- und Kontinental-Team-Bereich tatsächlich öfter vorgekommen. Ich hätte gerne mal so eine Konversation irgendwie auf Band gehabt oder zumindest mal irgendwas Schriftliches, um weil sowas hätte ich auch sofort bei der UCI gemeldet. Das finde ich geht gar nicht. Ich meine, es ist noch die eine Sache, wenn sich irgendein Fahrer da einkauft, der Kohle ohne Ende hat, aber es wurde ja auch oft ausgenutzt, eben um jüngere Fahrer in das Team reinzuholen und ja, also ging meistens einfach auf Kosten der Fahrer. Und ja,
ich also hatte persönlich, man muss es nochmal so
zu tun.
Allgemein.
Ich hatte mal einen Fahrer,
erklären.
Der mich um Rat. Ja, ne, es gibt ja, also normalerweise generiert so ein Team ja ein Budget aus Sponsorengeldern oder sonstigen Einnahmen. Im Radsport sind es eigentlich ausschließlich Sponsorengelder. Und per UCI-Regelung, die, wann wurde das jetzt eingeführt, müsste ich nachgucken.
Ist ja auch schon erst eine Weile, so 10 Jahre
Mindestgehälter,
her,
ne? Die gezahlt werden müssen. Also es gibt so eine Reihe von Auflagen, die so ein Team erfüllen muss.
Jetzt und, ganz
ist grob. Schon ewig lange.
Ganz ja, grob. Aber es ist auch noch nicht so ewig. Also
Neoprofi in einem Pro-Conti-Team roundabout irgendwie selbstständig 40.000 Euro oder so muss der bekommen. Oder 35.000 Euro, glaube ich.
Ja, wie der aktuelle Betrag ist, müsste ich auch nachgucken.
Wenn du jetzt aber halt ein Nachwuchsfahrer bist, U23, du bist schon sehr gut, aber wie wir wissen das besonders, aber der Markt ist sehr hart. Also als U23-Fahrer Profi zu werden, es gibt sehr wenig Arbeitsplätze. Du musst die absolut Besten kriegen natürlich sofort einen World Tour-Vertrag, einen Pro-Conti-Vertrag, wo auch immer. Und dann sind eben noch einige Leute so in between eigentlich gut genug. Jetzt muss ich es aber noch eine Saison irgendwie schaffen, weiter Profi zu sein, um mich zu beweisen, um aufzusteigen. Und diese Not wird halt ausgenutzt.
Um da jetzt mal kurz abzubrechen, das sind oft nicht die Nachwuchsfahrer, denen keine andere Möglichkeit bleibt und die dann gezwungen werden, quasi ohne Gehalt oder für ein viel kleineres Gehalt zu fahren, als sie eigentlich bekommen müssten. Oft sind das eher, glaube ich, so ein paar überambitionierte Amateurfahrer, die sich einfach dann, weiß ich nicht, weil sie ein paar Jahre einen gut bezahlten Job hatten und sich erlauben konnten, irgendwie mal.
Oder eine gute Familie.
Ne?
Gutes Elternhaus.
Ohne Einkommen zu leben oder nur mit einem ganz kleinen Einkommen und kaufen sich dann
manchmal auch was mitbringen, ne? Also.
Genau, ja, also.
Aber okay, Andi, aber da, Sponsoren. Wir beide, ich glaube, das wolltest du ja auch gerade schon sagen, wir beide kennen auch jemanden, der ein Angebot hatte in die Richtung und der war definitiv gut genug für da oben, aber da aus gewissen Konstellationen hat es halt nicht funktioniert in einem sehr großen Team und da hat sich dagegen entschieden, aber klar, ich glaube, der häufigste Fall ist schon das, was du gerade beschreibst, aber auch zu oft der andere Fall und im Conti-Bereich ist es ja eh extrem, also wie viel da wirklich diese, auch in Deutschland, die 250 Euro bekommen oder nicht, ist ja, also oder
ja, wie dann, ne, Dinge, dann wird eine Leihgebühr erhoben für das Fahrrad oder wie auch immer. Es gibt, so habe ich zumindest mal gehört, solche Rückzahlpraktiken auch wirklich noch bis in die höchste Rennklasse.
Bis in die höchste Rennklasse?
Ja, also bis in die höchste Teamkategorie, ja.
Krass.
Aber wie gesagt, also genaue, das sind ja immer nur dann so Hörensagen und so, ne? Deswegen hat man da leider keine Möglichkeiten, das irgendwie weiterzumelden. Weil sowas, finde ich, gehört sich nicht. Dann darf man sich nicht Profiteam nennen, wenn das der Fall ist. Dann sollte man einfach ein Amateurteam bleiben und dann kann man das Mindestgehalt muss man dann nicht zahlen, wenn man das, diese Aufwandsentschädigung im Kontinentalbereich so nennen darf oder will. Aber da, finde ich, sollte dann auf dem Auto, auf dem Bus oder wo auch immer nicht Pro Cycling draufstehen, sondern Einfach nur Cycling-Team.
Das ist eh ein Terminus, über den können wir uns auch nochmal unterhalten.
Cycling-Team.
Ja, das ist was für eine andere Folge.
Ja, es läuft ein oder mehrere Männer-Profi-Rennen auch. Es hieß mal Dauphiné. Auf Instagram heißt es immer noch Dauphiné, also da behalten wir das einfach so.
Bevor ihr mir gleich irgendwas dazu erzählt, ich habe es natürlich wieder am Rande mitbekommen, weil ich, wie gesagt, gerade im Urlaub und unterwegs und so, aber ich habe das Gefühl, dass die fahren einfach jeden Tag französische Eintagesrennen im kompletten Chaos. Also was die Sieger angeht, und also es ist ganz viel Unerwartetes dabei.
Ja, so die ersten Etappen sind auch alle so, ich hab mich schon, aber ich glaube, es ist bei Dauphiné auch öfter so. Es sind irgendwie so Ausreißer-Etappen einfach. Hinten raus, also es ist ein Teamzeitfahren, nochmal für Tour de France-Training. Und hinten raus sind nur krachige Bergankünfte, 3 Stück, wo sich dann die paar Favoriten, sonst ist, das war ja mal das Prime-Favoriten-Vorbereitungsrennen. Pogacar und Vingegaard lassen sich nicht sehen dieses Jahr. Sexas ist da. Lipowitz ist nicht da. Remco ist nicht da. Es sind Ayuso und Del Toro noch da. Aber ja, die ersten Etappen sind irgendwie so Ausreißer-Etappen und so wird es auch. Also heute der 3. Ausreißersieg in 4 Etappen, von denen eins ein Teamzeitfahren war.
Ja, also das Radrennen heißt heute Tour Auvergne Rhône-Alpes. Ja, auch wie Paris-Roubaix, das hat ja auch so eine Region jetzt als Zusatzname. Criterium du Dauphiné heißt jetzt halt komplett nach der Region. Ja, finde ich, geht schwer über die Zunge, aber es ist vielleicht auch nur eine Gewohnheitssache, ne? Wenn man jetzt irgendwie 20 Jahre lang die Dauphiné verfolgt hat, dann heißt das auch erstmal noch so in den Köpfen der Leute. Ich habe auch erst gar nicht so, als ich die ersten Pressemitteilungen zu dem Rennen gelesen habe, dachte ich, hey, wo fahren die dieses Jahr alle? Also,
ja, ja. Das ist wirklich wie so Cap de France, ne?
Ja. Und ich meine, die ASO, wir haben das, glaube ich, mal in einer Folge angeschnitten, die ja, wollen ja so ein bisschen weg von diesen klassischen Etappenabläufen. Sprintetappen sind denn ja so ein bisschen Dorn im Auge, weil sie glauben, dass oder sehen es wahrscheinlich auch an den Zuschauerzahlen, dass da eher nur so am Ende reingeseppt wird. Dass man eher mit solchen Etappen so ein bisschen mehr Spannung erzeugen will und dementsprechend die Tour so gebaut hat, dass eben jetzt die ersten Etappen alle eigentlich prädestiniert für Ausreißer sind. Oder zumindest auch so gebaut sind, dass da jetzt auch keine Sprintermannschaften aufschlagen, die jetzt vielleicht an einem Tag wie heute dann auch so eine Etappe noch mehr kontrolliert hätten, als es jetzt Wismar gemacht hat am Schluss. Ja, ich meine, ist okay. Muss ja nicht jede Rundfahrt auch Sprintetappen beinhalten. Ich finde, bei den großen Rundfahrten gehört das irgendwie dazu und sollte auch so bleiben. Aber wenn es jetzt so eine Rundfahrt in der Region ist, die es auch einfach hergibt, solche Etappen zu gestalten, warum nicht? Dann werden die Fahrertypen dementsprechend hinkommen und dass die Chancen bekommen bei World Tour Etappenrennen ist ja auch vollkommen legitim. Ne? Also muss ja nicht Absolut. Immer nur Bergfahrer oder Sprinter sein und ein bisschen mehr so diesen Typ Allrounder, den es ja auch immer mehr gibt, entgegenkommen. Und spannend war es ja, muss man sagen, bisher eigentlich schon.
Absolut. Captain America heute mal gewonnen, der gewinnt auch selten. Wobei schon 8. Profisieg, habe ich gelernt.
Ja, Quinn Simmons heute gewonnen.
Alex Baudin. Ich weiß gar nicht, wer hat die andere
Ausreißer. Alex Baudin, ja, fährt auch immer noch im gelben Trikot. IF ein richtig gutes Teamzeitfahren hingelegt. Waren so ein paar Überraschungen, fand ich, bei den Teams jetzt hinsichtlich der Tour. Wobei man auch sagen muss, dass die Teamkonstellation sich da ändern wird bei UAE und auch bei Decathlon nochmal, die, glaube ich, nur 5 Fahrer noch im Rennen haben. Also kann man jetzt nicht so große Rückschlüsse ziehen für das Teamzeitfahren in Barcelona dann zum Tourauftakt, aber
da haben wir schon mal gesehen, wie
da ihre Hausaufgaben gemacht haben oder jetzt noch ein bisschen
dann hole Sexas durch die Gegend schleppen kann im Teamzeitfahren. Ja. Schön Sexas auch hinter Dan Hole platziert im Würde ich auch so machen. Der Typ ja, gut, ist aber doppelt so groß.
Ja, ich glaube, der ist 18 cm größer als der nächstgrößere Fahrer im Team. Habe ich irgendwie gesehen, war 13 und so. Aber habt ihr das Video gesehen, wie er zu Sexas sagt, die machen wir ein bisschen ruhiger?
Ja.
Bewegung? Also, chill. Ich glaube, der war ein bisschen, der hatte ein bisschen Bock. Ich hätte so gelesen, dass er enttäuscht war von dem Ausgang des Zeitfahrens. Also, kann ich auch verstehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt dadurch, dass jetzt generell ja alle viel mehr Höhentrainingslager machen und noch mehr trainiert und noch mehr fokussiert auf besondere Ziele hinarbeiten, dass dieses Rennen vielleicht im Kalender auch gar nicht mehr so günstig liegt, um jetzt wirklich die ganz großen Jungs auch anzuziehen. Dauphiné war ja früher, da sind sie ja alle hingegangen, ne?
Also das war Mini-Tour de France einfach.
Genau. Und das jetzt, natürlich der Name ist erstmal weird, muss ich erstmal dran gewöhnen, so, dass es überhaupt noch Prestige hat. Also ich finde, das durch den Namen verliert es ganz viel Prestige auf einmal. Mhm. Und ja, die Startliste, und das siehst du irgendwie auch am Rennverlauf, das sind natürlich alles noch richtig gute Rennfahrer, aber dir, Andi, müsste es ja eigentlich voll entgegenkommen, ne? Weil du willst ja mehr Action, und Action ist auf jeden Fall da. Also passiert auf jeden Fall reichlich.
Wenn jetzt weiß die Großen, gar nicht, ob ich immer mehr Action will, aber
nicht da sind.
Ja, ne, klar, der Radsport hat sich total verändert. Höhentrainingslager sind, würde ich sagen, jetzt für eine Vorbereitung zur Tour de France für den Großteil der Fahrer deutlich wichtiger geworden als in der Vorbereitung über Renntage oder Radrennen. Dann ist es natürlich auch immer noch so ein Timing-Ding. Ich weiß jetzt nicht, wer gerade noch irgendwo in der Höhe rumfährt und wer schon wieder unten ist, aber da hat ja jedes Team in den letzten Jahren Erfahrung gesammelt, wann da die besten Zeitpunkte sind für die Fahrer. Und ja, das ist schon auf jeden Fall eine Folge dessen, dass bei so einem Rennen eben nicht mehr die Tour de France Generalprobe ist, wo man sich schon mal alle Favoriten genau angucken kann, sondern teilweise so ein bisschen zusammengewürfeltes Feld. Jetzt geht da auch noch die Tour de Suisse los, die ja auch komplett umgebaut wurde.
Die gibt es ja auch noch.
Die ist jetzt auch nur noch 5 Tage, auch mit ähnlichen, so mittelschweren Etappen, wo dann nur noch der Schlusstag wirklich eine Bergetappe ist. Die nimmt dann eben Pogacar mit, obwohl jetzt, sag ich mal, vom Profil vielleicht gar nicht so interessant ist, aber eben ne, reicht für ihn wahrscheinlich, nochmal diesen einen Test da zu haben. Es gibt noch die Slowenien-Rundfahrt und ja, dann vielleicht für die Sprinter noch die Belgien-Rundfahrt. Aber ja, wie gesagt, also die Vorbereitung geht eigentlich über die Trainingslager mittlerweile.
Wer am Start ist, und somit kommen wir zum letzten Punkt, bevor wir zu unserem Gast switchen, ist Jordan Zegar. Ich habe noch so einen Vertragsverlängerungs-Corner hier aufgemacht, weil ich gesehen habe, Lennart Jasch zu unserer Freude hat verlängert, aka wurde befördert ins Profiteam, kurz nach unserem kleinen Zusammentreffen hier. Nils hat verlängert bei UAE, auch direkt 3 Jahre.
Nils
Pollitt heißt der gute Mann. Ich habe noch einen aufgeschrieben, ne? Ich habe es schon wieder hier geklickt. Degenkolb, ja, habe ich auch nochmal, es ist schon, glaube ich, ein bisschen länger her, weil es wurde mir auch nochmal ins Gedächtnis gerufen jetzt die Woche in irgendwelchen Posts, er auch nochmal ein Jahr fährt bei Picknick, und dann gab es eben diese Gerüchte um Jordan Zegar, der wohl wechseln soll und die Teamführung ihm dann vermittelt haben soll, wenn das der Fall wäre, bleibt er zu Hause im Juli. Geil, oder?
So war das früher immer. Wenn du vor der Tour keine Unterschrift runtergesetzt hast, dann bist du zu Hause geblieben. Also.
Bei der World
Ja, doch, das war schon immer ein Druckmittel. Also schon richtiges Oldschool-Ding, so die Fahrer unter Druck zu setzen. Ne? Da gab es ja auch noch nicht so viele Agenten, sage ich mal, die da jetzt auch so ein bisschen mehr in die Kommunikation gehen können mit so einem Teammanager. Aber ich glaube, das ist auch einer der letzten, also ich würde mal sagen, das Team Total Energies ist auch so das letzte Team des Patriarchats im Radsport. Der Teammanager hat auch oder boykottiert immer noch die Kommunikation mit Agenten.
Ach, echt?
Vielleicht auch aus solchen Gründen, ne? Damit da eben die Jungs noch ein bisschen unter Druck setzen kann.
Wenn du deine Füße unter meinen Tisch stellst.
Ja, genau.
Aber da ganz kurze Frage, das Team ist ja auch, glaube ich, auf Sponsorensuche. Ist es dann nicht eigentlich auch gar nicht so tragisch, wenn so ein Team mal verschwindet mit so einem Management? Oder, also, es ist ja auch nicht, naja, also ich meine, wir haben jetzt zwar eine Gewerkschaft im Radsport für die Fahrer, aber die ist auch eher da, ist jetzt ja keine starke. Und ist schon krass, dass sowas auch offen kommuniziert wird, ne? Also auch nicht mal richtig durch die Blume, sondern mehr oder weniger sagen die ja schon gerade raus, was sie da vorhaben. Und das finde ich schon hart. Also das ist Androhung von... Naja.
Also, ja. Also am besten wäre natürlich, wenn sich so ein Team weiterentwickelt. Ne? Also man sieht das ja jetzt an Decathlon. Ne? Also, ich meine, nicht Zug. Jetzt, um die alle in die gleiche Schublade stecken zu wollen, aber Agi Deuxerre, La Mondiale, heute Decathlon, CMA, CGM... Ja, glaube ich.
PSD.
hat ja einen riesen Modernisierungsprozess durchgemacht, hat jetzt Englisch als offizielle Teamsprache, also nicht nur für die Fahrer, auch für den kompletten Staff.
Es kam natürlich aber durch den Druck von Sponsoren, ne?
Groupama FDJ ist ja auch, ne? Marc Madiot ist zwar noch mit involviert, aber auch schon mittlerweile zurückgetreten aus seiner Position. Oder auch in der Art und Weise, wie da gearbeitet wird, hat sich viel getan. Und ja, das ist jetzt halt noch so richtig oldschool, klassisch französisches Team dabei, Total Energies. Aber eben, ne, da hängen natürlich auch viele Arbeitsplätze dran, nicht nur Fahrer, sondern auch das Ganze drumherum. Wäre vielleicht schön, sich mal dem Jahr 2026 zu öffnen und modernen Profisport zu betreiben und eben solche Praktiken aus den 80ern, 90ern endlich mal abzulegen. Ne? Oder sagen wir mal 2000er Kontext, auch noch.
Ja. In dem Kontext finde ich es dann eher krass, wie gut so ein Rennfahrer dann sein muss, dass er in so einem Umfeld halt auch dann so performt wie letztes Jahr bei der Tour, ne, als Zehnter. Weil das ist also so wie Kevin Fauquelin, ja, vor zwei Jahren, nee, letztes Jahr war es sogar, oder? Wo der im gelben Trikot war? War letztes Jahr, ne?
Ja.
Der auch nicht das beste Zeitfahrmaterial hatte und da mega starke Rennen gefahren ist, also spricht dann eher für den Rennfahrer, aber er hast natürlich recht, soll nicht verschwinden, wäre schön, wenn sie sich weiterentwickeln, aber ich sehe bei manchen Teams auch wenig Hoffnung, um ehrlich zu sein.
Aber die verschwinden dann auch irgendwann von selbst, ne? Also die werden ja, ihre Leistungsträger immer weiter verlieren. Ich glaube, sowas wird dann auch irgendwann von Unternehmen wie Total Energies wahrscheinlich nicht mehr so gerne gesehen. Die kriegen das in der Kommunikation ja wahrscheinlich auch mit. Klingelt dann irgendwann einer und trägt den Teammanager da raus, so wie es ja dann auch bei Agi Deuxerre passiert ist.
Das sind ja jetzt noch alles
Feuerwehr dazu.
Irgendwie Vertragsverlängerung bzw. Wechselgerüchte. Wir haben jetzt schon so über Wechsel und Wechselgerüchte gesprochen. Sind schon irgendwelche Wechsel offiziell oder wird immer noch diese erste August-Regelung irgendwie aufrechterhalten? Wir haben nämlich auch schon eine Feedback-Frage bekommen, warum das nicht mehr so ist, aber das Offizielle sind eigentlich nur Verlängerungen, die kannst du bekannt geben, wann du willst.
Genau, Teamwechsel dürfen erst ab 1. August kommuniziert werden oder dürfen auch erst dann gemacht dürfen werden. Dürfen
auch erst dann besprochen werden, insgeheim. Okay, ich lade mal hier unseren Gast ein.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Heute ist auch wieder Morten Partner im Besenwagen. Und wenn ihr euch schon mal gefragt habt, wenn ihr so Reels seht oder Posts auf Instagram von nicht nur Radfahrern, alle möglichen Ausdauersportlern, was die da eigentlich aus dieser kleinen Schüssel löffeln, wo Morten meistens draufsteht, das ist kein Müsli, sondern da geht's um B-Carb, jemand hat vielleicht auch schon, ich glaube, das war letztes Jahr, Michael Woods hat das sogar schon mal im Rennen gelöffelt. Ist da irgendwie freihändig hinterm Rennen hergefahren und hat sich das nochmal reingelöffelt. Wir reden öfter darüber, wer es noch nicht kennt, B-Carb ist am Ende dafür da, nimmst du vor der Belastung, um den Säureaufbau in deinem Blut abzupuffern. Im Radsport natürlich super sinnvoll, weil gerade oft am Anfang sehr intensive Phasen kommen. Und wenn du da vermeidest, schon mal sehr viel Laktat in dein System zu spülen oder das eben so ein bisschen pufferst, dann hast du hinten raus natürlich mehr Power oder mehr Leistungsfähigkeit.
Ja, heute gibt's das in so einem schönen Hydrogel verpackt. Wir haben das damals noch pur gegessen, beziehungsweise es ist ja nichts anderes als Backpulver abgepackt in kleine Kapseln gewesen. Und das musste dann kompliziert über mehrere Stunden immer in kleinen Dosen eingenommen werden, weil das ist natürlich klar, wenn so eine basische, wenn so ein basisches Mittel in den Magen kommt, mit Magensäure reagiert das nicht so gut und das hat immer dazu geführt, dass man aufgebläht war oder dass einem schlecht wurde. Manche mussten sich davon übergeben, wenn sie es zu hoch dosiert haben. Und dann kam halt irgendwann Morten ins Spiel und hat eng zusammengearbeitet mit Athleten, auch ganz vielen Radsportteams und hat eben geschafft, dieses Bicarb in das Hydrogel zu verpacken, dass eben es nicht im Magen schon verwertet wird, sondern direkt in den Darm übergeht und damit eben diese ganzen Nebeneffekte ausgeschaltet werden. Und das war für die Teams, die es am Anfang zur Verfügung hatten, hat es einen riesen Unterschied gemacht, sodass jetzt auch Teams dieses Bicarb-System nutzen, die gar nicht von Morten gesponsert werden. Also die kaufen das zu und so gut wie jeder Athlet, mit dem ich zusammenarbeite, nimmt auch phasenweise dieses Bicarb-System ein.
Genau, und diese Tabletten, die da jetzt in das Hydrogel gepackt werden, sind halt so klein, dass sie von dem Hydrogel quasi erstmal so durch deinen Magen geschüttelt werden und eben mit der Zeit aufgenommen werden, sodass es nicht zu diesen Reaktionen kommt. Du bestellst dir das, wenn du das ausprobieren möchtest oder brauchst, nach deinem Körpergewicht, deiner Erfahrung und nach dem Einsatzzweck. Also es gibt nicht nur ein Produkt, sondern es ist wirklich dann individuell auf dich abgestimmt, dass das auch passt. Du bekommst, wie ich schon gesagt habe, so ein kleines Schüsselchen und dann eben zwei Zutaten. Es gibt dann auch so, ne, musst du genau befolgen, so eine Anwendungsanweisung, ein bisschen warten nach dem letzten Essen. Dann rührst du Hydrogel an, dann rührst du das Hydrogel an und packst zum Schluss, wenn das Hydrogel seine Konsistenz erreicht hat, diese Mini-Tabletten von dem Bicarb da rein und das wird dann gegessen. Wichtig ist, dass du die Tabletten nicht zerkaufst. Die werden runtergeschluckt. Und dann kannst du Rennen fahren, Strava-Comps holen, was auch immer. Ob du ein langes Rennen fährst und am Anfang dich schonen willst oder ob du eben kurze, harte Intensitäten fahren willst. Auch VO2-Max-Intervalle gehen besser, mehr Leistung kommt raus mit Bicarb.
Ja, wie man das Ganze einnimmt, da gibt es auch natürlich wieder von Morten einen praktischen Planner. Und man muss halt so ein bisschen darauf achten, nach einer Mahlzeit genug Pause lassen oder nach einem Snack ein bisschen weniger, dann kann man es näher an die Belastung ranpacken und man sollte das eben so 90 Minuten bis 2 Stunden vorher einnehmen. Wie gesagt, geht einfach mal auf morten.com, da gibt es den Planner, wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes und da kann man genau sehen, wann das Bicarb-System den höchsten Effekt hat und wann man es eben einnehmen sollte und wann man vorher was essen muss.
Und wenn ihr sonst was braucht von Morten, mit dem Code BESENWAGEN20 gibt es 20% auf alles. Außer das Bicarb.
Lange nicht mehr war ich so informiert wie heute über einen Gast. Wir haben uns vor gar nicht langer Zeit kennengelernt und Tobi Bayer ist einer der Fahrer, die seit Jahren auf der Liste stehen, die man aber immer wieder ein bisschen weiter vorausschiebt. Und
ich dachte, er wäre schon mal hier gewesen.
Nein.
Echt nicht? Ey, ohne Mist, ich bin mir 100% sicher. Ey, ganz egal, mit 400 Folgen. Fast 400 Folgen. Irgendwie. Also, ich dachte, wirklich? Okay, gut.
Doch, doch. Und was noch viel verrückter ist, als dass Tobi Bayer noch nicht hier war, ist, dass Gregor Mühlberger noch nicht hier war. Das ist der Österreicher, der am längsten von uns ignoriert wird, aber nicht absichtlich, sondern dauernd schon mal aufgeschrieben. Ich habe auch die Nummer von Percy, alles Mögliche. Aber mich wundert es ja auch immer wieder, wie lange wir das schon machen und wie viele Gäste wir immer wieder haben und die einfach jetzt nicht erst seit gestern neu sind und so. Egal. Ich habe irgendwie noch seinen Bruder jetzt so kennengelernt zwischendrin, deswegen habe ich total viele Infos über Tobi. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Ich freue mich sehr, dass er unsere Giro so ein bisschen begleitet hat, die letzten 3 Wochen Giro. Dort haben wir uns auch das erste Mal getroffen. Ich war in der glücklichen Lage, ihm einen Kaffee auszugeben vor Start. Freue mich, dass er jetzt da ist. Erstmal herzlich willkommen, Tobias Bayer.
Hi, danke für die Einladung.
Hallo. Gerne, schön, dass du da bist.
Wo sitzt du? Bei dir zu Hause oder bei deinen Eltern?
Bei mir zu Hause, ja.
Okay, alles klar. Also habe ich gelernt, Oberösterreich, du am Mondsee, sie am Attersee.
Ja, nicht ganz, ein bisschen dazwischen.
So ungefähr.
Ja.
Also wenn seine jetzt Eltern, auch ganz kurz, wenn seine Eltern zu Hause einen Rocket gehabt hätten, dann hätte ich schon gesagt, sehr progressive okay. Eltern auf jeden Fall. Also.
Oder mitgenommen.
Ja, mitgenommen.
Das ist immer noch die obligatorische Kaffeemaschine von Radprofi.
Ja, die gab es ja auch eine Weile lang, gab es die auf jeden Fall so ein bisschen sowas wie gestellt oder geliehen, oder?
Für Radprofis.
es gab Discount für Profis. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt.
Es war auf jeden Fall auch ein Radfahrer, der die Marke irgendwie so gemacht oder gegründet hat, glaube ich. Also nicht ein Profi, aber ein
Liebhaber. Ich glaube, der Vater von dem Radfahrer.
Genau, sein Sohn war nämlich damals Nachwuchsfahrer. So, ich hatte so ein bisschen, als diese Rocket so im Radsport bekannt wurde, hatte ich das mal so ein bisschen recherchiert. Italiener auf jeden Fall. Ja, Tobi Bayer, also wer es jetzt noch nicht weiß, der ist Radprofi bei Alpecin, hat jetzt gerade ein Giro hinter sich gebracht. Das Ganze gut, ist jetzt wieder zu Hause. Ich mache den Grobüberblick, wie immer. 26 Jahre alt, ich glaube auch Skorpion. Immer wenn jemand bei mir in der Nähe Geburtstag hat, dann fällt mir das auf jeden Fall auf. Und relativ spät berufen, wir werden gleich drauf kommen, von 2018 bis 2020 bei KTM Tirol gefahren und 2021 zu Alpecin ins Team gekommen. Ich erinnere mich daran, damals ist Ben Zwiehoff so relativ neu bei Bora auch gestartet. Ich glaube, ihr habt das so ungefähr parallel angefangen damals. Deswegen wart ihr auch so ein bisschen derselbe Fahrertyp und ich habe damals so deine Ergebnisse auch immer mitverfolgt, weil ihr so meistens irgendwie im selben Bereich gelandet seid. Seitdem habe ich den Namen so auf dem Schirm und so weiter. Ja, das zur Grobeinordnung. Und jetzt in medias res erstmal, ich denke mal, Giro liegt weit genug hinter dir, du hast dich schon wieder erholt, oder?
Ja, schon wieder erholen und viel vergessen.
Ja. Ja, das ist ja das Gute, dass man eigentlich die schlechten Erinnerungen häufiger mal verdrängt.
Das ist nicht bei allen Menschen so.
Ja, aber ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, Radprofi zu sein.
Ja, man muss schon die ein oder anderen Sachen mal wieder vergessen. So schlechtes Wetter im Schnee oder Regen. Und dann zwei Wochen später auf einmal war es doch nicht mehr so schlimm.
Ich wollte jetzt gerade fragen, wie viele Giros du schon gefahren bist. Du bist aber schon drei gefahren, wie ich gerade gesehen habe, dreimal Vuelta. Welcher war da bis jetzt der schönste?
Also, schönste?
Kannst du dich daran auch erinnern oder war gar keiner schön?
Ach, nee, alle eigentlich schön. Also ich liebe den Giro eigentlich. Also die Das ist halt echt ein schönes Rennen, also durch jede kleine Ortschaft, wo man durchfährt, da ist alles in Pink, der Opa steht mit der Oma am Balkon und ist einfach immer gute Stimmung. Also Giro ist schon echt ein schönes Rennen und ich fahre den echt gern. Aber was war das Schönste? Ja, ich meine, 22 bin ich zum ersten Mal gefahren, da haben wir dann auch mit Mathieu die erste Etappe und das große Trikot geholt. Das war schon eine coole Erinnerung. War dann am Ende nochmal, hatte eine gute Etappe in den Bergen eigentlich, obwohl ich war ich davor krank. Meine Eltern wollten eigentlich zum Giro runterkommen und ich habe ihnen, glaube ich, einen Tag davor oder vielleicht sogar am selben Tag noch geschrieben, so, sie brauchen eigentlich gar nicht wegfahren, weil ich bin eigentlich krank und ich weiß gar nicht, ob ich es nur nach Rom schaffe oder nach Verona war damals Ziel, ob sie das überhaupt noch ausgeht. Und dann bin ich noch mit All-In-Mentalität reingegangen und hatte dann nur einen guten Tag eigentlich. Also das war schon eine gute Erinnerung. Und eigentlich auch heuer der Giro war eigentlich auch ganz cool. Also wir hatten zwar leider einen Keden relativ früh verloren. Durch das war es halt für uns mannschaftlich ein bisschen schwierig. Aber sonst war es eigentlich ein schönes Rennen heuer. Und ich glaube,
war auch schon stark auf ihn ausgelegt, die Truppe, ne? So
ja, wir waren echt auf ihn ausgelegt. Und dann hat es halt leider auf der ersten Etappe schlimm erwischt. Da kann man halt einfach nichts machen. Aber sonst war es eigentlich ein schöner Giro. Also mit dem Wetter, das wir die letzten zwei Wochen hatten, das wird, glaube ich, nicht mehr so oft vorkommen. Hatte mehr so Vuelta-Vibes als Giro-Vibes eigentlich.
Ja, war schon teilweise super heiß, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, fangen wir doch mal ein bisschen weiter vorne an, wie du da reingestolpert bist, wo du da jetzt rumfährst. Ich habe gelernt, dass du relativ spät auch erst angefangen hast, zumindest jetzt so mit Leistungssport, ne? Irgendwie so mit 15 oder was?
Ja, irgendwann nochmal dazugekommen. Dann bin ich ein paar Hobbyrennen eigentlich gefahren. Es hat ganz gut Spaß gemacht. Und eigentlich irgendwann so der Zündfunke war vielleicht, wie so, da bin ich ein Bergrennen gefahren. Das war eigentlich ein Hobbyrennen und die Lizenzklassen hatten halt Bergmeisterschaft und ich hätte mit meiner Zeit beim Hobbyrennen quasi die Bergmeisterschaft gewonnen und habe mir gedacht, boah, ja, so ein Titel wäre eigentlich ganz, ganz witzig, vielleicht hole ich mir nächstes Mal eine Lizenz. Und dann bin ich im Jahr drauf, also es war dann mein erstes Juniorenjahr, haben wir dann eine Lizenz geholt und dann ging es eigentlich relativ zügig los.
Das erste Juniorenjahr ist ja wirklich spät.
Ja.
Und ich habe, also wie gesagt, ich habe ein bisschen mit deinem Bruder auf Instagram geschrieben, den so ein bisschen gefragt außenrum und der meinte so, euer Vater hat bei der ersten Mountainbike-Weltmeisterschaft mitgemacht.
Ja, das also stimmt,
da,
ja.
Aber da kommt so ein bisschen her, die Radsportbegeisterung.
Ja, damals, wo es noch keine Feder gab. Genau. Nee, Familie ist sportbegeistert und
wann war das denn? Ohne Federgabel? Echt?
Keine Ahnung, 1990 oder so. Schon lange her. Vor meiner Zeit.
In Colorado. Ja. Ich habe leider auch keine Jahreszahl dabei stehen.
Okay, das ist ja wahrscheinlich, wird man heute Gravel nennen, ne? Ich recherchiere mal.
Absolut. Ja, der ist aber auch, der war jetzt nicht Profi oder so, ne? Das ist auch einfach nur relativ ambitionierte Amateur gewesen.
Genau, ja. Aber halt immer schon Rad gefahren, mein großer Bruder dann Rad gefahren und dann kommt man halt eigentlich dazu. Also anfangs schaust du nur so, Papa schaut im Sommer Radrennen, schaut die Tour an und du siehst halt nur irgendwelche Sonnenblumenfelder und willst eigentlich irgendwas anderes schauen. Also war eigentlich lange nur langweilig und hat dann eine Zeit gedauert, bis es mir Spaß gemacht hat, aber mittlerweile macht es echt gut Spaß.
Ja, Paul?
Ja, random fact, also es war übrigens schon die dritte Mountainbike-Meisterschaft, aber die erste unter der Flagge der UCI.
Mhm.
Und ja, genau, Oktober 1990. Und ein junger Thomas Frischknecht, den vielleicht die meisten hier kennen, wird da Zweiter, also Schweizer.
Genau. Den habe ich auch schon mal überlegt, hier einzuladen. Der hat
ja, auf jeden Fall.
Ein lustiges Instagram-Profil.
Aber hast du irgendeine Mountainbike-Historie dann? Oder?
Gar nicht eigentlich. Ich bin eigentlich nur mit dem auf der Straße gestartet und dann, glaube ich, zwei oder drei Querfeldeinrennen gefahren, weil dann auch nur die österreichischen Meisterschaften damals bei den Junioren und das war es dann auch.
Ja, mein Bruder hat gesagt, bist auf jeden Fall der Ehrgeizigste von euch und auch in der Schule relativ problemfrei, hast du auch irgendwie noch während der kannst du uns ja gleich mal erzählen, wie es dann so in den Junioren und so weiter, wie ernsthaft du das da schon betrieben hast. Du hast auf jeden Fall irgendwie nochmal so eine, ich kannte das nicht, aber in Österreich kann man so eine Ausbildung während dem Abitur oder zusammen mit dem Abitur machen. Hast dann noch Mechatroniker gemacht und auch fertig gemacht, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also in Österreich heißt das System HTL, höhere technische Lehranstalt, das ist quasi so ein Kombi aus Matura und Beruf eigentlich. Und ich bin damals, und bin fertig geworden, 2019 habe ich, glaube ich, maturiert und habe es eigentlich schon gut durchgezogen. Also ich hatte jedes Jahr wahrscheinlich an die 250, 300 Fehlstunden und meistens war so die anderen, die ähnlich in die Reichweite kamen, die sind halt dann im Jahr drauf von der Schule gewesen. Und dann musste ich halt einfach dahinter sein, aber habe mich zum Glück auch relativ leicht gelernt, aber war schon ein bisschen Ehrgeiz. Also vor allem dann im Matura-Jahr dann mit Diplomarbeit und allem, da war ich mal.
Da warst du schon bei Tirol.
Genau, da war ich schon bei Tirol und musste jeden Tag nach Wels, das war dann immer so eine Stunde, eineinhalb mit dem Zug hin und her, in der Früh und am Abend. Also waren halt schon immer lange Tage, meistens so um sechs auf und dann irgendwann gegen fünf, sechs oder sieben nach Hause, dann meistens kurz ein Powernap vom Fernseher, kurz was gegessen, Hausübung gemacht, ein bisschen Diplomarbeit und dann meistens, also im letzten Jahr war dann eigentlich so standardmäßig, bin ich von 8 bis 10 auf der Rolle gesessen und nebenbei noch ein bisschen gelernt und dann war ich froh, wie das Jahr vorbei war.
Crazy. Ja, aber sehr gut. Gut, dass man es gemacht hat.
In welchem Jahr war das?
2019,
hat er gesagt.
Ah, okay, okay.
War auf jeden Fall, war interessant und auch neben dem Radsport so ein bisschen was anderes zu haben, also ganz anderer Bereich. Man hat halt vielleicht dann jetzt auch ein bisschen einen anderen Zugang zu irgendwelchen technischen Daten, Aerodynamik oder wie immer. Man hat ein bisschen Plan, wenn man irgendwelche Studien sieht, wie man es liest, und es war auf jeden Fall lehrreich und war halt auch damals ein Plan B. Also ich hatte da nie den Druck eigentlich, dass es mit dem Radsport klappen muss oder nicht, sondern ich mache halt einfach, weil es mir Spaß macht, und wenn es aufgeht, geht's auf.
Ja, also bist du jetzt auch irgendwie so, was das Thema angeht, auch selber am Rumbasteln und gucken, oder sind ja eh so die Hände gebunden aufgrund dessen, dass man so an Team-Equipment auch gebunden ist und an dem, was man irgendwie ja zur Verfügung hat?
Ja, ich denke, mittlerweile ist man eher ein bisschen ans Team gebunden, aber damals bei Tirol, oder da war schon ein bisschen ein Freiraum auch, dass man vielleicht manche Sachen ein bisschen so und so macht.
Wie war es denn bei Tirol? Da kennen wir ja auch die ein oder anderen Verantwortlichen. War da so, das ist natürlich der Langzeit-Teamchef, glaube ich, Thomas Pupp, ne? War Peter Leo schon da, als du da warst?
Genau, der ist, ich glaube, Peter ist auch 2018 gekommen, also in meinem ersten Jahr dort. Und dann waren wir eigentlich 3 Jahre dort gemeinsam. War eigentlich eine coole Zeit. Wir hatten damals Gregor Gasso, der nur sportlicher Leiter. Der ist jetzt Red Bull, Rookies. Ja. Auch viele vom Staff sind jetzt auch dort. Teamkollegen, also ich glaube, wir hatten echt eine gute Truppe. Also damals mit Felix Engelhardt, Lipowitz, Zimmermann. Eigentlich echt eine gute Partie. War eigentlich echt ein gutes Team, glaube ich. Also damals sicher die beste Wahl auch nur neben den ganzen Devo-Teams. Und ich glaube, sie hatten es ja auch nicht leicht. Also weil jede Walter-Mannschaft hat ein Devo-Team hochgezogen und dann stehen als CS irgendwo dazwischen das reine U23-Team. Aber wir hatten halt immer echt ein gutes Rennprogramm mit allen Rennen in Italien und hatte eine gute Zeit dort.
Ja, ich habe nebenbei gerade mal geschaut, in dem Jahr, in dem du deinen Abschluss gemacht hast, hat es ja auch dann schon eine volle Saison auch auf jeden Fall. Bis den Nachwuchs-Giro d'Italia gefahren, die Nachwuchs-Tour de France. Also alles noch neben dem Abschluss. Und dann kam ja, du bist also eine der Jahrgänge, die dann sehr davon betroffen war, mit der Pandemie eigentlich nur so eine halbe Saison. Und das auch noch in deinem dritten Jahr U23. Hattest du da dann irgendwann mal Stress und dachtest du so, jetzt gehen mir vielleicht so die Chancen aus, mich nochmal zu zeigen? Oder hattest du da vielleicht auch schon einen Vertrag? Wann ist das so passiert, Schritt zu den Profis?
Es war dann schon so, also man wollte halt Rennen fahren. Wir waren damals, glaube ich, bei der Istrien Spring Trophy unten. Und dann 2 Tage davor wurde alles abgesagt und dann war halt bis Sommer nichts mehr. Und ich glaube, Lavinia wurde danach spät abgesagt. Ich glaube, wir waren sogar im Höhentraining und ich glaube, ein paar Tage vor Ende wurde dann irgendwie abgesagt. Irgendwas war da. Das war halt dann schon so ein bisschen das Ungewisse. Ich meine, das hatten alle. Vielleicht in der World Tour ein bisschen weniger wie im Nachwuchsbereich damals, aber ich glaube, jeder hatte ein bisschen die Schwierigkeiten. Und für mich natürlich auch. Ja. Ich meine, wenn dann so eine volle Saison abgeht und dann ja gut drittes Jahr, dann hast du vielleicht nur ein Jahr, wo du den Sprung schaffen kannst. Wäre natürlich schade. Aber so wirklich Stress war eigentlich nie da. Eher der Hunger, Rennen zu fahren. Also wir sind dann auch, ich glaube, wieder ein Rennen wieder losging, sind wir dann die EM gefahren in Blouet. Dann sind der Markus Wildauer und ich sind da gemeinsam bei der EM gefahren und dann haben wir sich selber Flug gebucht, dass wir 2 Tage später dann beim Giro am Start stehen können. Das war eigentlich war eine witzige Situation. Da hat man, also in Blouet hatte ich dann eigentlich einen Sturz oder bin dann mit der Hand so an der Wand entlang geschleift. Da habe ich jetzt da immer nur ein paar so Narben. Und es war dann halt so, ja, okay, scheiße. Es ist aber keine Zeit, jetzt da im Ziel zu verarzten. Das heißt, wir haben nach Paris müssen, die paar Stunden. Und dann irgendwann am Abend, so kurz vor Abflug, dann im Charles de Gaulle Flughafen nur schnell zu irgendeinem Sani-Zentrum und das ein bisschen verarzten lassen. Und die haben mir alle angeschaut, so, ey, was ist mit dir? Das hättest du eigentlich schon vor 9 Stunden nähen müssen. Und jetzt ist es eigentlich zu spät. Dann haben sie es halt so ein bisschen gereinigt und halt, ja, mit den Tipp mitgegeben, dass ich da gut aufpassen soll mit Infektionen jetzt. Und dann waren wir halt ja Tag drauf irgendwie in Italien sind wir Rad gefahren und ich konnte den Lenker eigentlich mit der linken Hand gar nicht halten. Dann aber am Tag drauf ging es halt los und für mich war es halt okay, weil ich muss halt ein Baby-Giro fahren, weil es gibt sonst nichts und ja, das ist halt, ich bin jetzt gut drauf und ich will da jetzt auch fahren. Und dann waren wir dort noch, waren wir noch mit dem Teamchef, waren wir da noch im Krankenhaus und die anderen hatten schon eine Teampräsentation und warteten da eigentlich schon so und ich bin ein paar Minuten bevor wir aufgerufen wurden, bin ich dann doch noch angekommen und alle hatten so ein Armband vom Baby-Giro, dass sie irgendwie dazugehören. Und ja, da das Armband mit Namen und Adresse und alles vom Krankenhaus nur drauf. war eigentlich auch ganz witzig. Aber am Ende ja mega froh, dass ich durchgezogen habe und da gefahren bin, weil ich glaube, das war dann sicher auch ein Sprungbrett nach oben.
Mm-hmm. Don't try this at home. Das harte Leben eines Nachwuchsradfahrers. Ja, krass. Wie würdest du sagen, hast du bei Tirol dann so richtig Radfahren gelernt auch? Ich meine, ne, du sagst erstes Jahr Junioren, bist du erst so richtig reingekommen. Wir hatten letztens Lennart Jasch hier. Der hat auch so verdeutlicht, dass es ihm halt super einfach gefallen ist, so dieses im Feldfahren positionieren und so, was man halt alles so lernt über so eine Nachwuchszeit, scheint ja bei dir auch relativ schnell gegangen zu sein. Okay, sagen wir mal, 5 Jahre hattest du dann noch bis zum Profivertrag, aber würdest du sagen, das ist hauptsächlich beim Tirol-Team passiert oder hast du auch irgendwie so ein Talent dafür gehabt?
Ja, ich glaube, die Schwierigkeit war nie da. Also so positionieren und im Feld fahren ist vielmehr immer leicht. Also was Abfahrten angeht, glaube ich eher sowas, wo ich ganz gut darin bin und da hatte ich nie irgendwie Anlaufschwierigkeiten.
Gut. Du bist ja dann gerade vielleicht zu dem Zeitpunkt für Alpecin gar kein typischer Fahrertyp, ne? War schon irgendwie so auch lange auf Klassiker ausgelegt, die ganze Truppe. Ich würde dich ja schon ein bisschen Richtung Bergfahrer verorten. Wie ist das damals mit Alpecin dann zustande gekommen?
Ja, wie ist es zustande gekommen? Wir kamen in Kontakt, bin dann dort gefahren. Und ich glaube, so der Fahrertyp, das war dann immer so ein bisschen, ja, was kann er eigentlich? Weil im Nachwuchs war er so, ja, dort und da immer ein bisschen gut und ja, immer nur eigentlich so mehr Allrounder, als dass irgendwie klar was rauskristallisiert. Also ich bin jetzt kein Bergfahrer oder so, also weil du vorhin den Vergleich mit Ben noch gemacht hast. Mhm. Ich glaube, Ben ist halt wirklich mehr der reine Bergfahrer. Ich bin halt auch ein bisschen im Leadout einsetzbar bei den Klassikern und jetzt auf hügeligen Terrain, wenn es wirklich Hochgebirge ist, dann ist es am Ende auch schwer für mich. Aber ja, so ein bisschen der Allrounder bin dann da reingekommen und dann sind wir ein paar Rennen gefahren, lief dann eigentlich, glaube ich, ganz gut. Und so im Laufe der Saison hat sich dann auch so ein bisschen rauskristallisiert, so okay, vielleicht schickt man die zur Vuelta. Und dann bin ich da mein erster Grand Tour gefahren und lief dann eigentlich dort auch richtig gut. Ja.
Ja. So schnell geht's. Manchmal. Aber klasse, hattest du noch andere Möglichkeiten oder war es damals so Alpecin das erste Möglichkeit direkt wahrgenommen?
Ja, es war für mich auf jeden Fall die beste Möglichkeit, glaube ich. Es gab dann schon ein paar andere auch, die was dann unter dem Baby-Giro kamen und vielleicht relativ zügig was von mir wollten. Aber es war auf jeden Fall, glaube ich, habe mich dort eigentlich ganz gut gesehen, also in dem Umfeld. Und es war damals ja da so Alpecin Phoenix ist gerade gekommen und man hat ja gesehen, da ist ein Drive dahinter und da passiert was. Und natürlich auch mit Mathieu van der Poel ist das ja da so. So ein Team, wo schon cool ist, wenn man da dabei ist mit so einem Superstar.
Gerade mal einen Routenplaner angeschmissen. Österreichische Meisterschaft. Schwanenstadt, habe ich gelernt heute. Mhm. Ist das weit von euch?
Nee, ist nicht weit weg.
So. Du hast auf jeden Fall noch eine Rechnung offen da, beziehungsweise alle Österreicher natürlich.
Alle Österreicher bis auf alle. Pösti und wer?
Patrick Konrad.
Nee, aber Pösti war doch schon ganz oft österreichischer Meister. Wer noch? Und Mühlberger, oder?
Mühlberg auch. Vielleicht
Konrad doch auch, oder?
Ja, ja, Konrad auch. Also,
ja. Das sind immer die gleichen, ja.
Marco Haller muss noch, oder?
Ja, der war auch schon. In seinem ersten Jahr,
der war auch schon.
Okay.
Ja.
Ja, also, ich will nicht den Finger in die Wunde legen, aber noch kein Profisieg bis jetzt.
Genau.
Tobi Bayer. Ja. Muss.
Vielleicht wird mal Zeit. Ja.
In der Heimat oder woanders?
Du gern beides.
Ja.
Aber wo wir gerade von sprechen, ist es was dich stresst, dass du irgendwie jetzt diesen Sieg noch nicht einfangen konntest oder bist du damit fein, weil du irgendwie deine Rolle gefunden hast und damit auch happy bist?
Nee, ich bin eigentlich richtig happy mit der Rolle, die ich habe. Also ich habe auch gemerkt in den Jahren, dass ich mich fast besser für den anderen aufopfern kann, wie wenn ich jetzt selber auf Ergebnis fahre. Beziehungsweise kann ja eine gute Kraft oder ja, Begeisterung daraus ziehen, wenn ich jetzt für All-In für einen Teamkollegen fahre und das dann auch was wird. Also das ist eigentlich eine Rolle, die ich ganz gern habe. Und ich glaube auch, dass das sicher mal aufgehen kann, wenn alles zusammenspielt und alles passt. Also manchmal war ja schon in der Situation, wenn ein, zwei Dinge anders gelaufen wären, dann wäre ich vielleicht, hätte ich vielleicht schon einen Sieg. Aber ich seid immer ja, nah dran und doch so weit weg. Aber vielleicht wird es einmal, aber es stresst mich jetzt eigentlich nicht.
Ja.
Ja, letztes Jahr auch österreichische Meisterschaft in der Gruppe gewesen um den Sieg. Natürlich dumm mit dem Waffler auf dem flachen Kurs. Zwei bergfeste Fahrer und der Waffler. Es war dann leider, ich weiß es noch, ich habe es noch geguckt, glaube ich sogar.
Ja, das Paul. Hat ein bisschen geschmerzt, ja.
Ah ja, ich sehe gerade. Okay, ja, das ist echt scheiße. Ja, ich habe gesehen, du bist jetzt im Vertragsjahr, stimmt das?
Genau.
Genau, und wie sieht es da aus? Also über Vertragsverlängerung darf man ja reden, offiziell. Das andere ist ja erst ab 1. August wird da gearbeitet.
Aber erst, wenn das Team den Termin dir dafür gegeben hat.
Genau.
Der noch nicht dazu erscheint. Das
Team den Termin gegeben hat. Aber sieht, also kannst du das so hingeben oder ist da noch einfach viel auch im Gespräch gerade?
Nee, ich glaube gerade gibt es eigentlich noch nichts Großes, was man sagen kann. Aber ich hoffe natürlich schon, dass es nächstes Jahr nur ein Trikot gibt.
Und ein Fahrrad hoffentlich.
Ein Fahrrad. Das wäre auch gut,
ja. Nicht schlecht.
Ein Fußballtrikot nächstes Jahr. Ich habe auf jeden Fall auch noch hier so ein paar Notizen. Unter die Segler gegangen erstmal in Corona. Segelschein gemacht, habe ich erfahren. Alle Brüder zusammen.
Ja, genau. Aus Langeweile.
Es wird gesegelt jetzt.
Ja, gut.
Ich habe Angelschein gemacht.
So viel wird nicht gesegelt. Mehr vielleicht ab und zu mal rausfahren und dann einfach laufen lassen.
Aber habt ihr ein Boot? Leiht man sich das?
Nee, wenn, dann leiht man sich es aus. Die dreimal im Jahr.
Okay, also Segeln auf dem Wasser. Kein Flugsegelschein oder sowas.
Nee.
Segelflugzeug. Segelflugschein. Ja,
so kann man da, glaube ich, auch ganz gut machen. Da und oder so Paragliden.
Ja, das bestimmt. Aber habe ich noch nicht probiert.
Aber jetzt trotzdem, warum macht man ein Segel? Also man kann ja Langeweile haben, aber Interesse muss ja da sein, oder?
Ey, Paul,
also,
ja, Segel ist mega halt geil, Mann.
Es war halt damals Sommer und Corona und alles macht zu. Und ja, was macht man? Es ist halt 30 Grad, dann man ist in der Nähe vom See und dann ja, macht man einen Segelschein, weil dann kann man draußen ein bisschen chillen, macht Musik an und warum nicht?
Okay, aber da jetzt noch eine random Frage. Sind bei euch die Seen so groß, wo du bist, oder der See, dass sich das lohnt, so rumzusegeln? Oder ist das so, man ist so zwei Minuten auf der anderen Seite?
Völlig neue Welt entdeckt. Segeln? Hey, was?
Ja, man kann schon rumsegeln, also es ist dann groß genug zum Ablegen.
Okay.
Paul, das ist
eine berechtigte Frage. Na, man kann ja auch segeln und dann irgendwie legt man ab und dann legt man eigentlich auch schon wieder an. Weißt du? Das ist ja
über die Spree.
Über die Spree, genau, von links
über
nach
den
rechts.
Rhein.
Ja, okay, sehr gut.
Wer hat die Idee gehabt? Also ich hab, ein Bruder ist irgendwie Mediziner und der andere quasi so BWLer oder sowas, ne?
Ja.
Und du bist der Jüngste.
Ich bin der Jüngste, ja. Boah, keine Ahnung, ich glaube keiner wirklich. Wir haben sie einfach gefragt, ja, was kann man machen? Und dann ist ja das irgendwie aufgefallen, ja, machen wir das. Aber es ist jetzt nicht so, dass da große Beherrschung da ist. Also wenn man, wenn man zweimal im Jahr am Boot sitzt, dann vergisst man viel.
Ja, ich kann das nachempfinden mit meinem Schein. Der wird auch nicht so viel genutzt.
Wie dein Angelschein, Robert?
Ja.
Fährst du nicht so viel? Fährst die Angel im Kofferraum nur so spazieren oder was?
Ja, wirklich. Ich brauche ein Segelboot.
Du meintest gerade, du würdest dich selbst so als Arounder bezeichnen. Hast ja jetzt schon 2 Grand Tours, die du mehrfach gefahren bist, also Giro, Vuelta. Bei den Klassikern warst du eher so auch bei den hügeligeren unterwegs. Lüttich-Bastogne-Lüttich habe ich jetzt gesehen, Lombardei-Rundfahrt, was die Monumente angeht. Was sind so deine Lieblingsrennen oder was fährst du am liebsten, wenn man alles kann? Würde ich mich mal fragen.
Ja, ich finde die Lombardei-Rundfahrt ist schon einfach brutal schönes Rennen. Ist am Ende vom Jahr, wenn es da gutes Wetter hast und am Comosee rumfährst, das ist sicher eines der schönsten Rennen. Ich finde eigentlich die Kopfstein-Klassiker finde ich schon geil. Also so wie E3 ist fast eines meiner Lieblingsrennen, könnte ich sagen. Sicher eines der schwersten, aber es hat irgendwie hat es halt einfach was so mit einfach Vollgas in so einen Hügel rein. Und
ja, ich wollte gerade sagen, die Kombi ist interessant.
Ja. Also ist Lombardei nicht so.
Lombardei und E3.
Ja, Lombardei ist halt eher so, nicht, dass ich da was reißen würde, aber ist halt einfach was schönes Rennen. Aber E3 ist halt irgendwie, ist ein geiles Rennen, weil man halt einfach, ja, du kämpfst halt um Posi, dass du in den Hügel reinkommst und dann ballerst du irgendwie hoch und dann weißt du, 3 Kurven später geht's da rum und dann kommt der Wind und ja. Vor allem bei uns ist dann halt meistens, wenn du dann Mathieu oder so dabei hast und dann hast du halt da bei den Rennen auch wirklich einen Auftrag, dann macht es halt umso mehr Spaß. Und es ist halt bei so Rennen wie Lombardei-Rundfahrt, da haben wir einfach nicht die Fahrer dazu, dass man da dann wirklich groß was machen.
Die Flandern-Rundfahrt mal ein Thema oder war das immer da dann schon der Abzweig quasi Richtung Ardennen-Klassiker?
Ja, wär schon, wenn es nach mir ging, wäre ich schon gerne mal gefahren. War jetzt aber bis jetzt noch nie so wirklich das Thema.
Okay.
Ja, okay. Die Taktik, die das Team bis jetzt auch mal gefahren ist, war auch eher eine, das, also weniger Helfer in schweren Situationen dabei zu haben, als Rennen am Anfang lange zu kontrollieren, so lange wie es irgendwie geht. Ne? Also irgendwie wahrscheinlich auch so vom Fahrertyp dann auch nicht gerade das, was dir vielleicht auch entgegenkommt. Ne? Also jetzt, da fehlen dir vielleicht auch irgendwie noch ein paar Kilos dann. Oder? Also zumindest war das bis jetzt so mein Eindruck. Aber wie ist das, wenn ihr bei den Ardennen-Klassikern fahrt und ihr habt dann keinen so krassen Leader, fahrt ihr dann so ein bisschen verloren durch die Gegend und jeder guckt mal, was so geht? Oder wie macht ihr das dann da?
Nee, also wir haben jetzt schon einen Plan, so irgendwie auf den Fahrer fahren wir und dann bringst du dort und da rein und versuchst ihm einen schönen Tag zu ermöglichen und ein bisschen durch die Landschaft zu bringen. Ja. Ich meine, so wie heuer haben wir da mit Festringe oder mit Del Grosso bei Amstel und so, hat man da schon ein paar gute Fahrer.
Ja, okay, stimmt, ja klar.
Also da war dann schon ein Auftrag da.
Ja, was würdest du rückblickend zu diesem Jahr Lüttich-Bastogne-Lüttich sagen?
Ja, spannend. also interessant, wir sind ja start den ersten Hügel hoch und fahre halt so hoch und dann sehe ich jetzt so wieder große Gruppe, also wie sie eigentlich das Feld trennt, weiß nicht, irgendwer lässt reisen, der andere denkt, ja, fahr halt zu. Und dann auf einmal sehe ich so wie ein bisschen vor mir, wie auf einmal Remco so zögerlich so rausfährt und so ein bisschen so zum Springen anfangen. Dann denke ich mir so, okay, ja, wenn jetzt Remco springt, da wird jetzt wohl 100 Mann irgendwie am Hinterrad drauf sitzen und dann springt er so und irgendwie keiner reagiert. Und dann denke ich mir so, okay, interessant, ja. ja, dann fahren wir so rum und dann sind da 40 oder 50, 60 Mann, keine Ahnung, mit 20 Sekunden vor uns. Und UAE ist dann schon richtig nachgefahren, also da war dann schon Tempo drauf. Aber ich glaube, wenn sie wollen hätten, dann hätten sie das Ding schon auf Gewalt zufahren können. Also wir waren echt nah dran und dann, wenn du willst, dann hätten sie das schon noch, die Lücke dann noch schließen können. Also es war jetzt noch nicht so weit. Aber dann irgendwie, vielleicht war es auch die Situation, die sie wollten. Also vielleicht war es für sie gut so, weil so war eigentlich dann, ich glaube, 130 vor Ziel oder geht es dann da den Roche-Nardin oder wie es da heißt, den steilen Berg hoch, wo dann Wellen so fährt. Ich glaube, das war für Sehring eine gute Situation, dass das Rennen nur früher, nur härter wurde.
Naja. Das hört sich ein bisschen so an wie früher im Training, wenn man einen guten Tag hat und man merkt, die Gruppe, mit der man unterwegs ist, ein bisschen zu langsam, hält man mal kurz zum Pinkeln an, ja, guckt vielleicht nochmal aufs Handy und fällt das Loch wieder zu, um sich quasi zu beschäftigen.
Ja.
Ja, das ist UAE mit dem Rest des Radsports quasi.
Ja. Ungefähr.
Das ist schön, so eine Intro-Perspektive zu bekommen, Introspektive aus dem Feld, was man sich ja. Interessant, also, jetzt springt er.
Ich habe extra nochmal nachgefragt, weil ich habe auch ein paar Geschichten von dem Rennen gehört oder ein paar Erlebnisberichte, die waren alle so, boah, ey, das war auch die absolute Hölle, dieses Radrennen, weil du wirklich von Start bis zum Ziel eigentlich durchgefahren bist und
ja, war echt schnell.
Ja, die bei denen hat sich die Erzählung nicht so entspannt angehört wie bei dir gerade, aber.
Ja, also später war weniger entspannt. Also das Tempo war schon richtig drauf. Aber in dem Moment haben wir gedacht, okay, ja, jetzt spannend, jetzt wird es ein interessanter Tag.
Ja, Tobi ist, glaube ich, schwer zu beeindrucken. ich habe den Jungs gerade so dieses Meme in die Gruppe geschickt. Erzähl uns kurz von diesem, warum hat man dich in Barcelona vergessen?
Ah ja. Also damals vor ein paar Jahren bei der Vuelta, wo wir diese Eröffnungszeitfahren hatten, in Barcelona im Regen und im Finstern eigentlich, war so, wir sind gestartet, kurz vorm Warm-up beginnt es zu regnen und so, okay, also Riesenstadt im Regen, 100 Kurven auf den Zeitverreifen und so, denkt sich, oh, fuck, okay, jetzt das kann jetzt was werden. Und dann fahren wir so raus, so auf der Startrampe schon, du trittst an und Hinterrad geht durch. Dann denkst du schon so, fuck, okay, ja. Und dann fahren wir in den ersten Kreisverkehr rein nach 200 Meter und vorne Caden und Jason, bam, weg und rutschen raus und dann mal kurz durchzählen, ja passt, wir sind 6 Fahrer, fahren wir weiter. Und in dem Moment hat bei Sam Gaze, glaube ich, irgendein Schalter da oben umgeswitcht und er hat in seinen Mountainbiker-Modus umgeschaltet. Und ab da war wirklich jede Kurve mit dem war fast Horror, also in jede Kurve reingedriftet, dann rausgesprintet wie verrückt und wir dahinter waren eigentlich schon so immer so ein bisschen so, Alter, was passiert hier, ja, ein bisschen ruhig. Und dann Zielanlauf war geil, da war dann wieder Straße komplett unter Wasser und Maurice ist die Kurve ein bisschen anders angefahren wie vielleicht geplant und dann hat es den da weggeschmissen und dann siehst du so Zielaufnahme, also jede Mannschaft kommt nicht rein mit den 4-5 Fahrern irgendwie, also Stürze gab es bei allen, aber dann war so, dann ist so Aufnahme von uns und dann kommen so 2 Fahrer rein, dann 50 Meter, dann noch einer, dann 100 Meter, dann noch einer, und jeder irgendwie so einzeln daher. Und auf jeden Fall, da war ein Ziel. Und wir hatten nur gute Startzeit, also bei uns war nur so Arscherdämmerung, aber noch nicht so finster wie jetzt bei Quickstep zum Beispiel. Und auf jeden Fall, so war ein Ziel, und man dachte, okay, das war jetzt echt einmal ein bescheidener Start für die Grand Tour, aber du bist nicht gestürzt, du hattest keinen Defekt, ja, alles ist gut, gell. Jetzt fahren wir einfach zum Bus und ins Hotel und morgen kannst du dann starten. Und dann mussten wir nach dem Rennen, mussten wir irgendwie so fast 7 Kilometer quer durch Barcelona, irgendwie durch die Stadt, so ohne große Absperrung und eigentlich im Verkehr, weil halt quasi Chaos, ein bisschen Verkehrschaos war, wenn da halt Barcelona für die Strecke gesperrt ist. Und dann fahren wir da im Finstern retour, war echt frisch und kalt im Regen und am Zeitfahrrad, ja. Teamkollege hatte gleich nach dem Ziel.
Natürlich Licht.
Einer hatte gleich nach dem Ziel noch einen Defekt. Der hatte dann dort noch Rad gewechselt. Und wir waren dann zu dritt, zu viert oder so. Sind wir dann retour gefahren. Das war einmal links, rechts durch die Stadt. Und dann irgendwann hatte er auch einen Defekt. Und so, ja, okay, scheiße. Mit dem Funk niemanden mehr erwischt, weil es war irgendwie ganz am anderen Ende. Das Auto war irgendwo. Und dann sage ich so, ja, passt, okay, wir sind jetzt da an der Hausecke, da steht die Straßenname und Straßennummer und merkt euch das bitte und dann sehen wir sie später, schickt es mir vorbei. Und dann warte ich da an der Bushaltestelle und ich warte und ich warte und es dauert halt lange und es kommt keiner. Und ich dachte, okay, jetzt irgendwann müssen es jetzt einmal da sein, weil jetzt ist echt schon ein bisschen Zeit vergangen. Aber kam natürlich keiner. Und anfangs war nur das, da war so ein Restaurant auf der anderen Straßenseite, war nur geschlossen. Irgendwann war es dann spät genug, dann haben die ja schon aufgesperrt und haben mich bei denen zum Glück reinsetzen können. Dann war es nicht mehr ganz so kalt. Und habe die ganze Zeit gewartet und geschaut, ob irgendwer auftaucht. Und also verzweifelt ja im Funk halt die ganze Zeit, in der Hoffnung, dass das Teamauto irgendwie an der nächsten Straßenecke ist und mich hört. Also ständig irgendwas reingeredet und aber nichts natürlich. Und es ist echt schon spät geworden. Und ich hatte keine Idee mehr wie. Also Taxis wollten mir keiner mitnehmen, da weiß nicht, Freitag, Samstagabend da in Barcelona mit so einem großen Zeitfahrrad. So, was willst du da jetzt? Und dann irgendwann war es so spät, dass ich mir dachte, okay, selbst wenn ich jetzt ein Taxi habe und ich schaff's zurück an den Startpunkt, wo die Busse waren, also den Punkt hätte ich erst einmal finden müssen, jetzt hätte ich vielleicht mit dem Wahoo so irgendwie Route vom Zeitfahren rein und dann Route zum Startpunkt irgendwie geschafft, aber war dann auch schon so, okay, jetzt ist es so spät, selbst wenn ich es da hinschaffe und dann sind die Busse weg, dann bin ich erst recht, also dann ist keine Chance mehr. Dann habe ich gedacht, okay, ich muss hier irgendwie warten, bis ihn wieder findet. Und hab dann am Handy vom Kellner, habe ich auf Instagram, habe ich dann jeden vom Team angeschrieben, alle Fahrer, alle Betreuer. meine Family war da, war auch in Barcelona, den habe ich auch geschrieben, so, hey, falls du es lest, schickt bitte, wenn vorbei. Also war echt, ja, allen irgendwie geschrieben. Aber natürlich, wenn der irgendwer schreibt, dann ist es halt erst mal die Nachrichten anfragen. Das heißt, es hat keiner gesehen, keiner bis auf Maries hat er mal ein paar Tage später erzählt, so, ah, du, wow, ja, stimmt, da habe ich eine Nachricht gesehen, so, hey, hier ist Tobi, bla bla bla, und dann haben sie ihn einfach weggewischt. So, hat sie das so ganz komplett verplant, also, nee, passt schon, gell. Auf jeden Fall, und ich habe gewartet und es war halt echt zäh, weil, wie es halt so ist, vor so einem Zeitfahren, da ist halt irgendwie 4 Stunden vorher das letzte Mal was Festes. Und mittlerweile waren schon irgendwie, also 2 Stunden nach dem Zeitfahren. Und ich sitze immer nur dort in der Pizzeria oder Burgerladen oder was. Und ich habe echt schon Hunger gehabt. So, es waren jetzt 15 Minuten Grand Tour und ich habe einen Hungerast.
Das ist mal eine gute Hungerast-Story auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. In dem Moment war es nicht ganz so gut, aber auf jeden Fall immer nur so gedacht, wir waren da jetzt ewig lang Höhentraining und du bereitest dich vor auf die Grand Tour und schaust, dass du fit bist und so. Und jetzt, ich habe zwar jetzt Hunger, aber ich kann jetzt da keinen Burger mit Pommes essen und, oder keine Ahnung. Also ich habe immer nur so gedacht, okay, nur so ein bisschen Fokus. Und nur nicht jetzt noch 15 Minuten. Und ja, dann warte ich da auf jeden Fall und ja, nichts passiert. Und dann irgendwann, am Anfang war ich echt nur so positiv gestimmt mit, ja, die holen mich ab. Also das ist, ja, die brauchen mich, also sicher werde ich abholen, die finden mich schon. Wie sollen die ohne mich morgen starten? Und dann aber so gegen Ende war dann echt schon Stimmung so ein bisschen da, immer tiefer und tiefer und dann irgendwie war es so, okay, ja, fuck das, wenn die jetzt nicht da sind, da war es schon 9:30 oder so. Wenn die jetzt nicht da sind, dann ja, die, wie sollen wir die noch finden, gell? Das ist unmöglich, also in so einer Stadt wie Barcelona. Und dann war ich so, ja, was mache ich jetzt eigentlich, gell? Weil irgendwie, weiß nicht, baue ja ein neues Leben in Barcelona auf, oder? So ist es jetzt.
Also hast du angefangen zu kellnern in dem Restaurant schon.
Genau.
Spanisch zu lernen.
Ja. Ja, man muss ja da vorstellen, ich bin jetzt da immer nur gesessen, so um 9:30 am Abend mit Zeitfahranzug und Zeitfahrhelm und Überschuhen und klatschnass.
Den Helm hat es aber auch noch angelassen, oder?
Ja, genau. So bin ich drin gesessen. Und ja, die Leute rundherum haben mir ja schon gefragt, ja, aber ist okay, soll ich was brauchen? Ich glaube, jeder hätte mir da irgendwo was ausgeben, aber ich war halt nur so, nee, ich mag jetzt doch genug keinen Burger nicht. Und ja, auf jeden Fall, irgendwann so, war ich mental schon echt so, okay, das war es jetzt ist vorbei. Und dann haben wir, so wie wenn es der letzte Gedanke gewesen wäre, dann irgendwie zusammenbringen, war so, okay, Strava. Und dann schaue ich da rein, gehe auf mein Profil und schaue halt einfach, wo sind wir gestern lang gefahren. Und dann kann ich mir mein Hotel raussuchen und dort anrufen. Und dann gehe ich jetzt rein auf mein Strava. Und damals war es zumindest so, wenn du ohne Profil auf Strava gingst, dann kannst du nur die letzten drei Aktivitäten sehen. Und das war halt irgendwie Warm-up, Recon, irgendein Ride am Vormittag oder so. Und dann bin ich Fahrer für Fahrer, bin ich durchgegangen und bei jedem war halt schon irgendwas oben. So Rennen, Recon, Warm-up, keine Ahnung. Also alles in Barcelona, in der Stadt und nicht vom Hotel. Und dann wirklich der letzte Fahrer, der überblieb, war nur die drittletzte Aktivität, war nur der Ride von gestern. aber auch mit Start und Ende ausgeblendet, ein paar Kilometer. Aber jetzt habe ich zumindest mal die Area gehabt, wo ich suchen konnte. Und dann bin ich halt zwischen Google Maps und Strava hin und her geswitcht. Und man natürlich weiß dann nicht, in welchem Hotel du schläfst, weil so oft bist du unterwegs bei einer Grand Tour und weißt nicht, in welcher Stadt du gerade bist. Auf jeden Fall habe ich da hin und her geswitcht. Und irgendwann habe ich es dann gefunden und dann rufe ich da an und sage so, ja, ob wir einen vom Team geben können. Und so, ja, sicher, passt. Sie geht kurz rüber ins Restaurant, weil es dann gerade beim Abendessen. Und wie ich das gehört habe, war dann so Stimmung von so,
ob ihr...
Alter, ist das euer Ernst? So. Und dann kommt der Team da, kommt ans Telefon und so, also mega netter Typ, der kommt ans Telefon und so, ah ja, hey, Tobi, und ich sofort so, ich war so am Limit mit, was fällt euch ein? Also ich sitze ja da seit fast 3 Stunden in der Kälte und ihr sitzt beim Abendessen. was soll das jetzt? Und dann habe ich dann halt einmal ein bisschen voll gelabert. Und dann irgendwann ist sie zu Wort gekommen, so, ja, nein, es fährt eh schon seit 2 Stunden, da fahren 2 Autos durch Barcelona und versuchen mich irgendwie zu finden. Und die waren eh schon in höchsten Stress eigentlich. Und ja, auf jeden Fall, dann haben wir sind die hergekommen, ein paar Minuten später, haben wir dann abgeholt und dann sind wir Richtung Hotel gefahren.
Oh Gott, ey.
Ja, es war dann kommen wir im Hotel an. Und irgendwie scheinbar haben sie den Straßennamen verwechselt oder irgendwie gab es mehrere davon in Barcelona, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, irgendeine Ausrede gab es, warum sie mich nicht gefunden haben.
Okay, aber es ist jemand schon irgendwann mal aufgefallen. Aber wer war dein Zimmerkollege? Oder war das ein Einzelzimmer?
Boah, gute Frage, weil es damals war. Keine Ahnung. War damals mit...
Also schon,
ich glaube, mit Maurice und Jimmy war ich unterwegs da in der Stadt und habe gesagt, der merkt sich das und einer hat es vergessen und der andere ein bisschen verplant und dann...
Ich werde diese Geschichte nochmal aus Ballerstedts Perspektive einfordern.
Ja, bitteschön.
Die wird auch lustig werden.
Bestimmt, ja. auf jeden Fall, krass, guter Moment war dann auch, wenn ich ins Hotel gekommen bin. Ich glaube, dann war es schon 22:30. Und
immer noch mit Zeithelm an.
Ja, mit
nichts gegessen.
Mit Rad und nichts gegessen, klitschnass.
Ich wünsche mir seit 5 Minuten, dass du dann Burger gegessen hast, aber es passiert nicht.
Ja, auf jeden Fall, dann komme ich da rein mit Zeitveranzug, mit den Schuhen, Helm unterm Arm, komme in den Speisesaal und ist nur noch Stuff da, also der T-Shirt vollgeräumt mit Müll von den anderen. Ein paar Nudeln waren nur über vom Koch. Und dann mucksmäuschen still, wie ich den Saal betreten habe, und dann klackert die halt so ein bisschen durch. Sitze mir hin und dann habe ich halt gegessen die Viertelstunde, 20 Minuten und es war kein Wort im Raum. Es ist wirklich, du hättest jedes Geräusch jetzt gehört. Und ja, auf jeden Fall, das war Tag 1.
Geil.
Zu professionell da. Also ich hätte auf jeden Fall mein Rad eingetauscht gegen Burger und Pommes. Wäre dann im Taxi gefahren wahrscheinlich. Da können die doch das Zeitfahrrad abholen, aber ja gut.
Ja. Fast der beste Part war eigentlich nur, dass meine Familie, die war auch beim Freundepaar in Barcelona, und die waren, glaube ich, 2 Straßen ums Eck von dem Häuserblock.
Nee.
Also es war so, ja.
Ich dachte, da waren die Burger essen.
Ja, die Story ist fast zu gut, um wahr zu sein.
Sehr nice, sehr nice.
Ja, wir waren dann irgendwann im Hotel und nach ein paar Stunden ist uns aufgefallen, der Bayer fehlt. Also wir wussten schon, dass er weg war, aber wir hatten uns jetzt nicht so damit beschäftigt, dass er wieder zurückkommt. Und er hat uns auch bei Instagram geschrieben, über irgendeinen spanischen Account. Ich habe es auch für Spam gehalten, ist mir dann erst im Nachhinein bewusst geworden. Ja, also jeder wusste, dass er weg war, aber irgendwie ist es nicht so durchgedrungen, dass sich einer darum mal richtig kümmert. Ich weiß gar nicht, der war dann irgendwie um 0 Uhr komplett durchnässt. wieder zurück im Hotel, war auch froh, dass er wieder da war. Aber war ein wilder Ritt, vor allem für die erste Etappe bei einer Grand Tour. Optimaler Start.
Ja, das ist auf jeden Fall die beste Hungerast-Geschichte, die ich bis jetzt hier gehört habe.
Das stimmt. Ja, das stimmt allerdings. Ja.
Ich kann es selber fast nicht glauben. Ja.
Zwei Sachen noch. Das hier vielleicht ein bisschen so zum Ausklang. Ich kann es mir schon vorstellen, du hast ja eigentlich schon fast gesagt, wenn du dir wünschen dürftest, ein Rennen zu gewinnen, welches wäre es?
Eines? Oder wenn dann eine Grand Tour Etappe?
Geht.
Ja.
Aber es, whatever.
Ja, also eigentlich so, ich würde gerne mal eine Grand Tour Etappe gewinnen und Staatsmeister werden. Das wären so zwei coole Ziele.
Oh. Okay, aber irgendeine Grand Tour Etappe? Also wenn du es dir aussuchen kannst, nimmst du keine Vuelta.
Wenn du es aussuchen kannst, dann ist die Tour natürlich. Also das ist
ja. Und dann auch Alpe d'Huez, oder? Also ich meine, Champs-Élysées jetzt schwierig, aber dann sowas, dass du in jedes Taxi einsteigen kannst auf der ganzen Welt, sagst Radprofi und dann wir fragen, wo? Alpe d'Huez kennt halt jeder.
Ja, okay, ja.
Also.
Aber das ist dann ein bisschen zu unwahrscheinlich.
Ja, na gut, aber geht ja darum um Wunsch, ne?
Also ja, okay, ich mein, um Wunsch,
ich habe auch Wünsche, wo ich weiß, die gehen nicht in Erfüllung. Also.
Ja, dann sage ich aber Weltmeister.
Na gut. Ja, wo du am Start stehst, kannst du auch gewinnen.
Ja.
Ja, und dann, habe ich gesagt, kriegt er noch einen Shoutout. Der Social Media Star in eurer Familie ist auf jeden Fall dein Bruder, zumindest versucht das. Radsport und, oder Profi-Radsport und Uhren. Pro Cyclist Watches, glaube ich, den Account betreut er. Und da drauf ist für jeden, ich sag's jetzt mal, Mann, ist ja ein interessantes Thema. Ich habe letztens mal gelesen, so die Uhr ist die Handtasche des Mannes. Und Radsportler haben auch öfters außergewöhnliche Uhren. Und darüber sind wir irgendwie über den Giro, als er das Bild auf dem Besenwagen gesehen hat, hat er nämlich geantwortet. Da sind wir kurz bekannt geworden. Und der findet das auf jeden Fall super und nimmt Radprofi-Fotos mit Uhren und macht dann auf dem zweiten Slide, wird die Uhr vorgestellt, wer welche Uhr hat. Ja. Auch ein Shared Hobby oder ist es sein Hobby?
Mehr seins, sagen wir mal so.
Ja.
Bin jetzt nicht so drinnen, aber ein bisschen schon.
Aber auch, er ist auch Rennen gefahren, ne?
Genau, ja.
Ja. Gut, dann von meiner Seite aus.
Von meiner auch.
Bin ich zufrieden hier.
Ja.
Ich hoffe, Tobi auch.
Ja, vielen Dank.
Dann schauen wir mal, in welcher Grand Tour wir dich noch demnächst erleben dürfen. Gucken auf die... es könnte sogar sein, dass wir da eine kleine Sonderfolge machen zur österreichischen Meisterschaft. Zumindest die Woche davor haben wir schon mit dem Ausrichter gerade ein bisschen Kontakt. Schauen wir mal, wann der Wunsch wahr wird. So unwahrscheinlich ist er auch nicht.
Ja, machen wir dann eine Sonderfolge.
Drücken die Daumen. Alright.
Und vielen Dank, dass du da warst.
Rest.
Dankeschön.
Top, danke dir.
Ciao.
Bis nächste Woche.
Ciao.